Okay, schon.
Kann ich einfach anfangen oder
so leidenschaftlich an und aufgehauen?
Ich lese was, ja, dann schaue ich und sage.
Ich schaue auch Liga 2.
Ich schaue auch Liga 2.
Ich kenne mich nicht aus, deswegen schaue ich mir die ganze Zeit gar nicht an.
Könnt ihr euch noch an das Sportjahr 2020 erinnern? Messi in Barcelona, Werder Bremen in der deutschen Bundesliga und Franco Foda war tatsächlich noch Nationalteamtrainer Österreichs. Was waren das für kuriose Zeiten? Dinge, die man heute eigentlich gar nicht mehr glauben kann, sind damals passiert. Und seither ist natürlich auch in Liga 2 einiges passiert. Und daher wollen wir euch heute mitnehmen auf eine Punkte-Zeitreise der besonderen Art und Weise. Beginnend mit dem Jahr 2020 und es endet in der Gegenwart. Das ist die Zwarer-Konferenz, Episode 43. Und neben mir die Zukunft Simmerings. Harald Prattl, servus.
Servus, Hannes.
Wie geht's dir?
Hat sich ja gut, hat sich eh nicht viel geändert, oder? Wir sind schon wieder im Lockdown.
Ja, das stimmt.
Ich habe am Wochenende die ersten Weihnachtskekse gebacken.
Haben wir auch, letzte Woche, glaube ich, schon.
Wollte dir welche mitbringen, aber sie waren dann so gut, dass ich mir dachte, ich behalte sie doch.
Stimmt, also letztes Jahr hast du mir damals schon Kekse mitgenommen, waren aber sehr wenige, muss man sagen. Also ich habe da damals etwas mehr erwartet, aber das kannst du im Endeffekt ja auch noch ein Jahr später nachholen.
Schaue ich noch, welche habe, ja. Im letzten Jahr.
Finde ich auf jeden Fall sehr gut. Nein, das Weihnachtsfest ist auf jeden Fall schon voll im Gang. Bei uns ist alles dekoriert, muss ich sagen. Die Lichterketten hängen. Jetzt ist im Endeffekt nur mehr zuwarten bis auf Weihnachten. Bisschen eben zu Hause verweilen und trotzdem Weihnachtsmucke en masse hören. Bist du eigentlich auch so ein X-Mess-Freak?
Nein, gar nicht.
Gar nicht?
Nein.
Hängt gar nichts irgendwas an
Lichterketten? Nein, oh ja, aber ich bin jetzt nicht zwingend der Deko-Beauftragte bei uns in der zu Hause.
Ich jetzt auch nicht, aber trotzdem, ein bisschen was gehört schon dazu zum Weihnachtsfest. Vor allem, Alter, du hast eine Tochter.
Ich bin jetzt auch kein Weihnachtsleugner.
Okay, passt sehr gut. Lass uns ein wenig über Sport sprechen, lass uns ein wenig über Fußball sprechen, über die Admiral zweite Liga. Was haben wir denn heute alles im Programm? Was gibt's heute?
Ja, das ist schon das Hauptthema quasi angeteasert. Zurück in die Zukunft. Wir vergleichen die Herbstperformance dieser Saison mit der Herbstperformance des letzten Jahres der einzelnen Clubs. Wir haben natürlich wie üblich das Power Ranking. Wir haben extrem spannende Spiele im Fokus diesmal.
Also, aber die letzten Wochen immer. Also von dem her, du kannst jetzt nicht jetzt die so hervorheben.
Was haben wir noch? Wir haben eine Anzahl von dir zum Zungeschnalzen.
Aber wirklich. Wird geil. Wird richtig geil.
Eine niederösterreichische. Mehr wollen wir noch gar nicht verraten.
Ja. Ja.
Spannende Fragen. Unsere der schönsten User der Welt. Und Trikot verschenken wir auch wieder, oder?
Natürlich. Einerseits gehört noch die Auflösung des vorherigen Gewinnspiels FC Juniors Oberösterreich natürlich gemacht. Und heute gibt es auch ein FAC-Trikot zu gewinnen. Also kleiner Spoiler-Alert schon jetzt zu Beginn der Zwarer-Konferenz. Aber wir starten zunächst eben mit unserer Zeitreise und wollen den Punktestand aller Liga-2-Vereine nach der Hinrunde 2020 mit dem aktuellen Punktestand vergleichen. Wir beginnen von unten nach oben und sehen zwei ganz fette Minuszahlen, Dornbirn und die Juniors. Was ist da passiert?
Ganz kurz noch für die Mathematiker und Statistiker unter euch. Es sind in dieser Saison 334 Punkte in der Hinrunde vergeben worden, im Vergleich zu 329 in der vergangenen Hinrunde. Nur, dass wir da sehen, wir haben tatsächlich eine Vergleichbarkeit. Es sind 1,5% mehr Punkte, die vergeben worden sind. Also das macht schon Sinn statistisch.
Gut, definitiv.
Da hätte es sein können, dass beim letzten Mal irgendwie 28 Unentschieden mehr waren.
Achso, so meinst du? Ja, okay.
Gut, ja. Juniors Oberösterreich.
Was tut sich da? Minus 8 Punkte. Gut, ja. Die Entwicklung ist natürlich jetzt nicht gerade schön aus Sicht der Linzer. Ist da vielleicht auch generell die Gesamtsituation in Linz ein bisschen ausschlaggebend für diesen Negativlauf auch bei den Juniors?
Ich glaube schon, dass da die Lastkrise auch mit reinspielt. Und das war schon ziemlich eine Aderlast, den da die Juniors Oberösterreich irgendwie im Sommer und im Laufe der Saison hinnehmen haben müssen. Sie haben dann noch dazu einen unerfahrenen Trainer gehabt, der jetzt mittlerweile auch schon seines Amtes enthoben wurde. Spielt viel zahm, offensiv genauso schlecht eigentlich wie vergangenes Jahr, wieder nur 16 Tore in 15 Partien, nur kassieren sie halt jetzt dann noch einmal mehr und ja, schwierig. sehr, sehr schwieriges Jahr.
Ich meine, wir haben ja in der letzten Episode unsere User gefragt, sie sollen einen Trainer vorschlagen für die Juniors, im Endeffekt auch als Teil des Trikotgewinnspiels einfach nennen. Was glaubst denn du, wer könnte das Ruder noch umreißen bei den Juniors, beziehungsweise wer ist deiner Meinung nach ein möglicher Kandidat bei den Oberösterreichern?
Ich glaube, dass sie mit vielen Trainern sprechen. Ich glaube auch, dass das jetzt per se jetzt kein unattraktiver Job ist. Man sieht ja, es geht von den Juniors Oberösterreich durchaus entweder zu anderen guten Vereinen in Liga 2 oder gleich direkt zum LASK rauf. Bin gespannt, was sie machen. Vom Gefühl her wird es schon wieder eher ein, sagen wir, jüngerer Trainer werden. Irgendwas so eher in Richtung Trainertalent. Ja, bin gespannt. Was denkst du? Wen würdest du holen, wenn du Manuel Takac wärst? Oder wer auch immer dort bestimmt.
Schwierig, also ganz ehrlich, bei den Juniors, das ist ja ein komplett anderes Gesamtkonzept. Rein, es gibt genügend gute Trainer, meiner Meinung nach, in der Regionalligen oder auch, die vielleicht noch auf Vereinssuche sind. Einer, den man sich natürlich vorstellen könnte, weil er eben auch in Oberösterreich situiert ist, ist ein Willi Wahlmüller, der nach wie vor, glaube ich, auf Vereinssuche ist. Aber klar, ich glaube, es gibt einige Trainer in der Regionalliga, die auch Bock hätten auf Liga 2. Es ist natürlich dann immer die Frage, ob du eine Zweitvertretung trainieren willst, weil es eben dann komplett eine andere Herangehensweise ist, ein komplett anderer Alltag ist, als bei Zweitligisten wie GRK, Wacker, Labnitz oder Blau-Weiß-Linz. Also das muss einem schon auch dann eigentlich so ins eigene Konzept passen. Klar, du hast immer die Perspektive, vielleicht nach oben zu gehen, zum LASK oder dich generell eben auch einer breiteren Öffentlichkeit auch zu präsentieren. Trotzdem, das Konzept an sich, dieses Gesamtpackage Juniors muss, glaube ich, einem auch passen in die Karriereplanung. Mal schauen, wer es wird. Aber es sind dann noch ein paar Trainerpositionen zu vergeben.
In Österreich allgemein.
In Österreich, vor allem auch im Ländle. FC Dornbirn, wir sind da eine ganz fette Minuszahl. Man hat nämlich im Vergleich zum Vorjahr nach 15 Runden minus 12 Punkte gemacht. Also im Vorjahr 23 Punkte gesammelt. Jetzt sind es nur 11, trotz diesem Dreier, diesen doch eher überraschenden Dreier gegen Wacker Innsbruck. Wie groß ist eigentlich der Faktor Markus Mader? Das werden wir dann ja natürlich Wahnsinn, auch noch sehen, wenn wir oben drauf schauen.
Ja, Wahnsinn, ja. Unglaublich. Vor allem in Dornbirn, die Defensive seit Maders Abgang dramatisch verschlechtert, möchte ich fast sagen. Ich glaube, die haben 20 Gegentore mehr kassiert. Also mehr als ein Gegentor im Schnitt pro Partie mehr kassiert als im vergangenen Herbst. Und ja, bin gespannt, ob die Kurve kriegen noch einmal.
Also ich glaube, auch da bin ich gespannt, wer dann schlussendlich übernimmt. Vielleicht der Roman Ellenson wieder. So ein Kandidat ist nach wie vor bei Schwarz. Hat es da nichts geheißen, dass er, glaube ich, wieder weg ist bei Schwarz-Weiß-Bregenz? Da bin ich mir jetzt gar nicht sicher.
Kann ich nicht genau sagen, aber das ist einer, der weiß, wie man eine Defensive stabilisiert.
Genau. Das meine ich auch. Hat er im Endeffekt auch beim FAC Anfang des Jahres so eingeleitet, dass man mehr auch auf die Defensive achtet. Seither der FAC beste Defensive der Liga, dazu später aber noch mehr. Ja, könnte eine interessante Personalie auch sein für die Rothosen. Interessant auch der geringe Punktezuwachs beim Spuso SK in St. Pölten. Da hat man in der Vorsaison natürlich, die Zahlen sind etwas verfälscht, weil St. Pölten eben im Vorjahr noch in der Bundesliga gespielt hat. Da hat man nach 15 Runden 16 Punkte geholt. Jetzt steigt man ab und holt nur 18 Punkte, also nur 2 Punkte mehr. Wie viel kommen danach drauf und wann findet Helm Bogert jetzt wirklich auch die richtige Mischung für diese Mannschaft? Man hat immer so das Gefühl, okay, jetzt klappt es und dann gibt es immer wieder solche Rückschläge.
Also ich glaube grundsätzlich, dass sie in der Rückrunde die Punkteanzahl mehr als verdoppeln. Ich glaube, dass sie in der Rückrunde wesentlich besser abschneiden werden als in der Hinrunde. Die Frage ist, tun sie noch was in Richtung Kader? Da stellt sich dann wiederum die Frage, wer soll was tun in Richtung Kader, weil jetzt diese quasi Sportdirektorensuche zieht sich ja doch wesentlich mehr in die Länge, als man erwartet hätte. Es hat ja irgendwie dann geheißen, okay, es wird Jan Schlaudraff, aber bis jetzt ist da immer noch nichts offiziell. Wer ersetzt Blumenauer als General Manager, beziehungsweise wie schaut die Konstruktion grundsätzlich aus? Suchen Sie eine Doppelspitze? Es sind sehr, sehr viele Fragen, auch abseits des Sportlichen, noch offen beim SK in St. Pölten. Und vielleicht spielt das dann doch ein bisschen mehr ins sportliche rein, als wir alle gedacht haben ursprünglich.
Ja, aber brauchst du da was vom Personal? Also ganz ehrlich, ich meine, wir haben ja schon oft genug auch erwähnt, dass die Qualität an sich passt. Es gibt auch Phasen, wo man denkt, okay, jetzt funktioniert eben, jetzt passt dieser Mechanismus, der da auch implementiert wurde. Und dann gibt es so Spiele wie, also zum Beispiel jetzt auch am vergangenen Wochenende, also am Freitag gegen Vorwärts Steyr, da waren Phasen dabei, da sind die so offen eigentlich auch ins Messer gelaufen. Ist ja dann schlussendlich auch das 1:0 von Vorwärts Steyr, Ballgewinn an der Mittelfeldgrenze und dann hat der Steyr einfach schnörkellos zu Ende gespielt. War auch in der Partie gegen Wacker Innsbruck davor schon so. Also da spielt man schon sehr viel auch mit dem Feuer. Ich weiß, das ist dieses Konzept. Aber ein bisschen mehr Fokus vielleicht auf das Risk-Management aus St. Pöltener Sicht wäre nicht schlecht, glaube ich, auch hinsichtlich der Rückrunde. Aber da darf man auf jeden Fall gespannt sein. Willst du noch irgendeine Mannschaft erwähnen von der unteren Tabellenhälfte?
Na, ganz kurz nur noch zum SKN. Ich glaube, es ist auch sehr im Interesse des VfL Wolfsburg, dass der SKN St. Pölten da möglichst schnell wieder raufkommt und sage jetzt einmal, die Konkurrenz außer Lustenau, die da um den Aufstieg mitspielt, ist jetzt auch überschaubar. Könnte mir gut vorstellen, dass vielleicht die Wolfsburger da ihnen noch einmal ein bisschen vermehrt unter die Arme greifen.
Ja, aber schau dir mal diesen Rückstand an. 19 Punkte.
Ja.
19 Punkte auf Austria-Lustenau. Also, keine Ahnung, wenn sie da schicken
möchten. Lustenau wissen sie schon, wie man sowas verspielt.
Ja, das stimmt. Ja, aber dann müssen sie schon Weghorst und Co., glaube ich, nach St. Pölten schicken, dass da irgendwas funktioniert. Also, dass da wirklich noch diese Gap irgendwie geschlossen wird. Sehe ich sehr schwierig, aber ja. Im Endeffekt dann eben die Basis für die kommende Saison gelegt. Da jetzt momentan als Aufstiegskandidat von St. Pölten zu sprechen, ich glaube, das ist etwas zu weit hergeholt. Die müssen sich jetzt erfinden und dann voll angreifen 2022, 2023. Werfen wir einen Blick nach oben. Da sehen wir eben schon ganz viele Aufstiegsaspiranten, die dann allerdings eher weiter unten angesiedelt sind, zum Beispiel Wacker Innsbruck und der GRK auf Platz 7 und Platz 8. Es ist ähnliches Bild wie im Vorjahr. Auch damals schon hoch motiviert Wacker Innsbruck in die Saison gegangen, hat man nach 15 Runden 25 Punkte geholt. Jetzt ist es aktuell ein Punkt weniger. Die Entwicklung stagniert ein wenig. Aber war es so zu erwarten nach diesem etwas turbulenten Sommer?
Ja, jein. Ich meine, der Kader ist nicht schlechter geworden, der Innsbrucker. Das war ja durchaus überraschend, dass sie da die Leute halten konnten. Der GRK hat den Kader meiner Meinung nach sogar verstärkt. Aber genau das ist der Punkt. Ja. Sie stehen dort, wo sie vor einem Jahr auch gestanden sind. Nur, dass sie halt beide eigentlich mit gestiegenen Erwartungen in die Saison gestartet sind. Ja. Auch wenn es der FC Wacker vielleicht nicht so aktiv kommuniziert hat, aber der Kader hat schon gezeigt, okay, dass die wollen schon da oben mitspielen. Dementsprechend beide auf Trainersuche, muss man dann fast auch sagen, folgerichtig, ja, was die Schicksale von Daniel Pirovka und Gernot Blasnecker angeht. Schwierig.
Ja, sehr schwierig. Sehr schwierig. Auch der Blick, wenn man sich die Entwicklungstabelle vom SV Lafnitz anschaut. Die leiden natürlich unter dieser hervorragenden Vorsaison, wo man ja schlussendlich auch Winterkönig geworden ist. Daher die Oststeirer momentan mit 7 Punkten weniger am Konto gegenüber dem Vorjahr. Trotzdem finde ich jetzt ja keinen Grund, um Lafnitz irgendwie zu kritisieren. Die haben einfach im Vorjahr eine unfassbare Hinrunde gespielt und spielen auch jetzt wieder tadellos da vorne mit.
Ja. Auch da ist das Problem eher die Defensive, die nicht so stabil ist, wie man es gewohnt ist oder war, was aber halt auch an den Abgängen im Sommer liegt, wenn die ganze Innenverteidigung quasi abhanden kommt und dann noch der eine oder andere Verletzte dazu. Sonst alles gut. Also die 27 Punkte hätten andere gerne am Konto.
Blau-Weiß-Linz hat sogar einen Punkt mehr am Konto und hat damit gleich viele Punkte gesammelt wie in der Meistersaison. Da sieht man, wie schnell Gerald Scheiblinger schlussendlich auch schnell eine Mannschaft geformt hat. Das war ja doch ein großer Umbruch im Sommer. Also das scheint alles sehr, sehr gut zu funktionieren. Bin ja auch da gespannt, wie man sich weiterentwickelt, vor allem wenn es ja dann vielleicht auch einen Stürmer gibt. Da ist man ja momentan dran an einem belgischen Talent, also Talent. Ich glaube, er war mal ein Talent. Jetzt ist er die letzten Jahre ein bisschen untergetaucht und trotzdem, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie er heißt. Jetzt, das ist jetzt gefährliches Halbwissen. Worm? Nein.
Ich habe den Namen nicht mehr im Kopf, muss ich gestehen.
Scheiße, ja, pass auf.
Aber du googelst das inzwischen und ich erzähle, er war auf Probetraining, soll nicht so schlechte Ansätze gezeigt haben, aber dürfte körperlich doch relativ weit weg sein, hat jetzt von Provis Linz ein Trainingsprogramm und Ernährungsprogramm sicherheitshalber auch gleich mitbekommen, soll zum Trainingsstart im Frühjahr dann wieder herkommen und wenn er dann entsprechend fit ist, sich noch einmal endgültig beweisen.
Na super, ich habe es jetzt noch immer nicht gefunden. Warte, in Belgien sind die roten Teufel los. Nein, das kann es nicht sein. das passt jetzt auch nicht.
Ich suche, du kannst gerne weiterreden.
Ja, was soll man noch sagen über Blaues Linz?
Also, der Seidelbruder kommt ja auch quasi, ne? Aber erst im Sommer dann.
Ja, genau, das ist ein Thema für den Sommer. Aber weißt du was ich fast schon wieder vergessen habe? Überlassen wir das Wort doch dem Richie. Der soll ein wenig bilanzieren über die bisherige Saison von Blaues Linz.
Der geschätzte Kollege Christoforitsch hat mich darum gebeten, eine kleine Rückschau auf den Herbst aus der Sicht des blau-weißen Linzer Fußballs aufzunehmen und dem komme ich natürlich gerne nach. Platz 5 ist es jetzt geworden in der Herbst-Endtabelle. Kann man schon durchaus zufrieden damit sein. Speziell nachdem wir jetzt doch weite Teile ohne eine nominelle Sturmspitze spielen mussten, da komme ich noch drauf zu hin und natürlich insgesamt die heurige Saison ist noch nicht entscheidend, nachdem der Aufstieg eh noch nicht gelingen kann und ich glaube auf Holz mit dem Abstieg werden wir wohl nichts mehr zum Turn haben. So, das ist, was es ist, das ist die Ausgangslage und also ab nächster Saison zählt es dann wirklich. Hoffen wir, dass es mit dem Stadion so geht, dann ja. Gewisse Highlights der Saison, auf jeden Fall der Auswärtssieg in Lustenau Ende Oktober und auch von der Leistung her das Auswärtsremis in Salzburg beim FC Liefering Anfang November. Das sind wahrscheinlich die zwei stärksten Leistungen, die ich von einer blau-weißen Mannschaft gesehen habe, seit ich zu Blau-Weiß gehe. In Lustenau haben wir uns belohnen können, in Liefering nicht. Das komme ich dann auch noch natürlich jetzt gleich drauf. Der Auswärtssieg in Innsbruck Anfang Oktober, da konnte ich persönlich nicht vor Ort sein, aber was mir erzählt worden ist, war das auch eine, und was ich gesehen habe davon, auch eine massiv starke Leistung von unserem Team. Also wenn es wirklich läuft, ist das gerade richtig, richtig schöner Fußball, den unsere blau-weißen Männer gerade zeigen. Und das ist dann doch ganz schön und natürlich auch ein außersportliches Highlight, die Baustadtfeier im Donaupark, was man mir kriegen das Stadion. Das ist doch schön. Die Lowlights natürlich, was man nicht unterschlagen kann. Rafael Vamenas interner Defibrillator schlägt an im Cupspiel gegen Hartberg. Und so wie es aussieht, wird er wohl. Man kann es ihm nicht verdenken, er ist ein erwachsener Mann, dass er weiterspielen will, aber ich glaube nicht, dass er es bei uns noch tun wird. Und man hat auch davor, wie er gefehlt hat mit seiner Thrombose im Arm und jetzt danach durchaus auch gesehen, dass er dem Team nicht gering abgeht, dass er dann doch unseren Sturm auf ein neues Level hebt und ja, da wird man im Winter sicherlich irgendwie nachschärfen müssen, wenn es geht. Sonst ist das Ganze richtig schön anzusehen auf Fußball, der dann in der Sturmspitze leider ein bisschen aufhört. Sonstige Lowlights natürlich die üblichen unvermeidlichen Niederlagen gegen Angstgegner Amstetten und Lafnitz. Das muss doch jetzt. Also am Städten haben wir dankenswerterweise schon besiegen können in letzter Zeit. Bei Laffens wird das irgendwie nicht so richtig passieren. Und was definitiv auch wichtig ist, nämlich die Saisonrückschau für unsere neue Spielgemeinschaft Union Klein-München Blau-Weiß-Linz bei den Frauen in der zweiten Frauen-Bundesliga. Da gibt es auch einige Highlights zum Festhalten. Erstens mal Vize-Herbstmeister. Die erfolgreichste Saison seit dem Abstieg von Klein München aus der Bundesliga in die zweite Liga zurück. Wir fügen dem Ladies FC Dornbirn deren ersten Meisterschaftsniederlage überhaupt zu, deren erst zweite Pflichtspielniederlage überhaupt mit einem 4:0 auf heimischer Sportanlage. Richtig starke Spiele, auch speziell gegen den ehemaligen Angstgegner Union Geretsberg. Auswärts in Kärntens bei den Corinthians geschissenen 1-0-Rückstand noch gedreht auf ein 1-2 und im Cup Bundesligist Südburgenland rausgekegelt. Also das Ähnliches, was für die Männer gilt, gilt für die Frauen auch. Das ist richtig, richtig schöner Fußball, der gerade in blau-weißen Trikots gezeigt wird, sowohl von den Männern als auch von den Frauen. Ja, die Männer werden nicht um den Aufstieg mitspielen können. Schauen wir mal, ob es die Frauen können. Die Ausgangslage ist auf jeden Fall ziemlich gut dafür.
Also, danke für diese Ausführung, Richie. Gehört natürlich auch der Exkurs zur Frauenabteilung auch noch dazu. Und wir wissen mittlerweile, wer ist der belgische Stürmer, Harald?
Johan van Kamp.
Interessante Vita. Mittlerweile 23 Jahre, also noch immer sehr jung, aber Anderlecht der Vergangenheit, auch bei Roderkerk gerade, also schon einer, der auch in der Eredivisie gespielt hat. Sie brauchen auf jeden Fall einen Stürmer, oder? Ich glaube, da sind wir uns einig.
Durchaus, ja.
Denn sonst wird es einfach nach wie vor schwer. Ich glaube, da wären einige Punkte mehr am Konter, wenn du da vorne noch einen Knips hast und vielleicht Sudanovic noch eben diese Etappe weiter hinten spielen lässt. Aber das haben wir schon so oft jetzt gesagt. Es wird langsam schon langweilig. Deshalb werfen wir einen Blick noch weiter nach oben, denn da haben eben drei Mannschaften ein ganz, ganz fettes Plus. Einerseits der FAC am Stetten, plus 11 beziehungsweise plus 12 Punkte und dann ganz vorne eben Austria Lustenau. Plus 19 Punkte. Und wenn du dann siehst, was aus Dornbirn, was sich in Dornbirn entwickelt hat mit minus 12 Punkte und bei Lustenau plus 19 Punkte, verdammt nochmal, Markus Marder, er hat scheinbar alles richtig gemacht in diesem Sommer, auch mit diesem Wechsel nach Austria Lustenau.
Ja, auf jeden Fall. Also kann man den Hut ziehen, haben wir eh auch schon oft besprochen. Erstens mal vor dem, was er in Dornbirn geleistet hat in den letzten Jahren. Und ja, also wir haben Lustenau schon stark eingeschätzt, aber dass die das abliefern da im Herbst, glaube ich, hat niemand kommen sehen. 12 Siege in 15 Partien, das ist ein Wahnsinn.
Es ist ihnen einfach auch dieser Deal mit Clermont eben auch total aufgegangen. Also die Spieler, die man da jetzt in den eigenen Reihen hat, die haben eben schon so viel Qualität. Du hast eine Breite im Kader drin, du hast einen Tabakovic, der trifft, wie er eben will. Du hast einen Mohamed Cham, der explodiert förmlich. Also kaum einen geileren Fußball in Liga 2 gesehen als Mohamed Cham, also der taugt mir richtig. Den werden wir höchstwahrscheinlich auch nur in diesem Jahr sehen, denn alles andere macht keinen Sinn in der Karriereplanung von Mohamed Cham. Also genießen wir ihn, solange wir noch können. Also da läuft alles tadellos, wie man sich das eigentlich gar nicht vorgestellt hat, aber trotzdem, der Erfolg, der sportliche, gibt Markus Marder recht. Man ist rundherum schon am Planen zwecks Stadion, also es deutet viel auf einen Bundesliga-Aufstieg von Austria Lustenau hin, obwohl eben noch 15 Runden zu spielen sind und man ja auch eine Vergangenheit hat, wo man auch schon Vorsprünge abgegeben hat aus Austria Lustenau-Sicht.
Wie geht es eigentlich dem SC Altach?
Ja, das könnte noch ein interessanter Switch werden.
Ich glaube, was haben die nur einen Sieg aus den letzten 10 Spielen?
Ja, ja, also das könnte noch ganz bitter werden, wenn vielleicht sogar wenn die Vorarlberger Teams getauscht werden. Von der zweiten Liga in die Bundesliga und von der Bundesliga in die zweite Liga. Aber mal schauen, es sind ja doch noch viele Runden zu spielen. Aber Austria Lustenau hat sich eben auch schon einen kleinen Polster erarbeitet. Erster Verfolger, FC Liefering. Wir reden immer die ganze Zeit, wie geil der FC Liefering unter Bo Svensson war. René Aufhauser hat 2 Punkte mehr geholt.
Und das mit einer noch jüngeren Truppe, als Bo Svensson hatte. Also finde ich wieder ein bisschen unterschätzt, die Arbeit, die er macht.
Ich glaube nämlich auch. Es fehlt eben ein bisschen vielleicht das Spektakel unter René Aufhauser. Es waren eben Spiele dabei, wo man sehr glücklich noch gepunktet hat, beziehungsweise glücklich noch gewonnen hat, aber ja, was soll man machen, wenn man jetzt wieder Zweiter ist, man holt mehr Punkte als im Vorjahr, also wie wir schon in der vorherigen Episode besprochen haben, es ist ein Jammern auf sehr, sehr hohem Niveau, agiert aber mittlerweile auch am Stetten und der FAC, auch ähnlich beim FAC, wie sehr haben wir die Floridsdorfer unter Miron Muslic gehypt eigentlich schon fast und jetzt holen die 11 Punkte mehr, spielen die beste Hinrunde der Vereinsgeschichte in Liga 2 und keine Ahnung, wohin der Weg noch schlussendlich geht.
Ja, also selbiges wie aus der Lustenau, halt nicht in dem Ausmaß, aber ja, hat auch niemand kommen sehen, dass das so gut läuft.
Gibt ja auch mit Markus Sahanek hat es in dieser Woche einen Gratulanten gegeben für diese unfassbare Serie. Hat er sich auf den Social Media Kanälen des Floridsdorfer RC gemeldet. Und da hören wir mal kurz rein, was der Ex-FACler zu sagen hat.
Hallo liebe FACler. Auf dem Weg wollte ich euch gratulieren zu der besten Hinrunde in der Vereinsgeschichte des FAC in der zweiten Liga. Ja, ist schön zu sehen, dass ohne mich auch ganz gut läuft. Na, Spaß beiseite. Mich freut das natürlich extrem, dass bei meinem Herzensverein so gut läuft. Wenn es die Zeitumstellung zulässt und ich am nächsten Tag kein Spiel habe, verfolge ich natürlich die Spiele auch auf Laola Live. Auf dem Weg wünsche ich euch schöne Grüße aus Thailand. Ich hoffe, euch geht es allen gut und ja, vielleicht sieht man sich demnächst auch mal wieder am FAC-Platz oder im 21. Bezirk. Schöne Grüße an alle, an die Spieler, an den Verein, an die Mitarbeiter und ja, bis bald, euer Marco.
Ja, da wird man ein wenig neidisch, wenn man das sieht. Einfach am Pool in Thailand. Ich glaube, das Leben von Marco Sahanek, das ist ziemlich geil. Und wie gesagt, wir müssen mal ein Special machen mit Marco Sahanek, was er da schlussendlich auch alles erlebt. Bei Nako Rajasima FC Swatcat werden wir uns für die nächsten Wochen bzw. Monaten auf jeden Fall mal was ausmachen mit dem Marco.
Sagst du dir eigentlich jeden Tag nach dem Aufstehen 10-mal
Nako Rajasima FC. Vor,
damit ja. Das ist mittlerweile sehr beeindruckend.
Ja, mittlerweile kann ich es wirklich gut. Ja, Nako Rajasima FC, aber wieso auch nicht? Also jetzt habe ich es schon so oft eigentlich wiederholt. Irgendwann ist es auch in meinem Hirn mal verankert. Das war im Endeffekt diese Punktegeschichte, Harald. Mhm. Willst du noch irgendwas erwähnen, zu irgendein Team noch hervorheben? Währenddessen wir mal die generelle Entwicklung auch sehen, diese prozentuale Einblendung, die wolltest ja du unbedingt auch unseren Usern zeigen.
Ja, weil man da natürlich auch das Ausgangsniveau besser erkennt. Also es geht darum, wie viel Prozentpunkte sie mehr geholt haben, quasi als im Vergleich zu ihrer eigenen Hinrunde. Und da sieht man schon ein paar Dinge noch einmal sehr deutlich. Zum Beispiel auch, wie Rapid 2 sich entwickelt hat. Ich meine, die haben zwar nur 4 Punkte mehr geholt, aber das ist um ein Drittel mehr Punkte, als sie zum Beispiel im vergangenen Herbst geholt haben.
Da haben sie auch extrem schwer getan in der ersten Liga 2 Saison, vor allem zu Beginn. Und da sieht man eben auch 106 Prozentpunkte mehr bei Austria Lustenau, auch in dieser Tabelle die Ländle Kicker ganz oben, gefolgt von Amstetten FAC und ganz unten der FC Dornbirn mit minus 52%. Wir machen eine ganz kurze Pause und machen dann weiter mit dem Liga 2 Power Ranking.
Erst Porsche und am Ende Leihwand, würde ich sagen.
Das Zwarer Konferenz Power Ranking.
Okay, das, was die draußen machen, das ist mir wurscht.
Also, das Liga 2 Power Ranking. Wir haben einen neuen Verein, der es unter die Top 5 geschafft hat. Und wir beginnen gleich mit diesem Verein, nämlich die Kapfenberger SV oder der KSV. Habe ich mittlerweile erfahren von Marco Mitterböck, dass man eigentlich die KSV und aber auch der KSV sagen kann. Es gibt keine richtige und keine falsche Ausführung.
Sehr gut.
Bin ich total verwirrt. Jetzt habe ich mich eigentlich daran gewöhnt, dass ich die KSV sage. Jetzt kann ich eigentlich wieder der KSV sein.
Ja.
Aber sie haben es sich verdient. Ibrakovic weggang und trotzdem 2-2 bei Blau-Weiß Linz. Die Königsblauen da wirklich nahe an eine Niederlage gedrängt.
Richtig, ja. Das erste Tor in der Nachspielzeit des FC Blau-Weiß Linz übrigens. Und das erste Tor in Gegenteil in der Nachspielzeit für die Kapfenberger. Na, wirklich stark. Ibrakovic-Weggang sehr überraschend, muss ich sagen, oder? Was nicht wirst, dass du empfunden hast.
Gefühlt war das schon auch. Ich glaube, ich weiß nicht, wie du Ibrakovic, also letztes Jahr wann war denn das mit dem Mieder-D? Oder generell, wo er schon auch wenig darüber gesprochen hat, dass die Situation in Kapfenberg natürlich schwer ist, dass jetzt das Geld nicht groß vorhanden ist. Und so ein bisschen hat das schon so durchgeklungen, dass, wenn es natürlich die Möglichkeit gibt, vielleicht ein noch professionelleres Umfeld in einem noch professionellerem Umfeld zu arbeiten, dass er dann auch diesen Schritt geht. Also ich glaube, er ist mit seinem Herzen schon auch in Kapfenberg, aber der Ruf in die erste Liga ist natürlich gut.
Ja, ich kann, muss ich ehrlich gestehen, KfB Pristina bzw. die kosovarische Liga nicht einschätzen.
Ja, ich auch nicht. Nein.
0:0 zum Auftakt übrigens. Ibakovic im Heimspiel gegen wen auch immer. Ich habe den Namen geschrieben, ich habe es vergessen.
Ja, ich habe es auch vergessen.
Ja, aber geht bergauf für die KSV.
Ja, weil er hat 8 Punkte in den alle letzten 4 Spielen. Also wenn man sich so eine Formtabelle zusammenstellt der letzten 4 Runden, dann wären die Kapfenberger Falken auf Platz 4. Und wie gesagt, man hat gegen Blau-Weiß Linz Pech gehabt. Eben in der 96. Minute dann dieser Ausgleich von Tobias Koch, Elfmeter. Und dann gab es eben nur 1 Punkt im Gepäck für die Heimreise nach Kapfenberg. Wir machen weiter mit Platz 4, der FC Liefering. Mhm. Sie schaffen es wieder nicht unter die Top 3 bei uns, obwohl 12 Spiele mittlerweile ungeschlagen und die Partie gegen den SV Horn gedreht. Man war 0:2 hinten. Dachte kurzzeitig, was ist jetzt los? Der SV Horn gewinnt mal wieder eine Partie und dann auch noch gegen den FC Liefering.
Ja, aber dann ja doch nicht. Dramatisch mittlerweile diese Situation, fast den Horn, möchte ich sagen. Da ist von dem wirklich guten Saisonstart nicht mehr viel übrig.
Man lebt von diesem guten Saisonstart ja. Mittlerweile, ist ja noch einigermaßen, ja.
Ja, aber die Lieferinger wieder mal unheimlich viel Moral gezeigt, die junge Mannschaft. Also Hut ab und Togeles Nene, der wird auch immer stärker, oder?
Ja, Wahnsinn. Copy-Paste-Tor, also wirklich zweimal fast das idente Tor erzielt und das hat er schon oft gemacht. Also immer dieser Schlenzer ins Lange. Muss man sich jetzt auch bei den Gegnern ein bisschen mal merken, dass man den vielleicht auch attackiert, wenn er an der Strafraumgrenze steht mit dem Ball?
Ja, andererseits, ich meine, der ist ja unglaublich schnell, oder? Das ist ja Wahnsinn. Ja. Was läuft der 10,81 auf die 100 Meter? Ja, aber
hast du den mal schon angeschaut, wenn er wirklich läuft, der hat irgendwie einen komischen Laufstil. Also mit Brust raus, ein bisschen an, wie man in der Steiermark gesagt, an Stockerlorsch und dann hat er eigentlich einen komischen Laufstil, aber er ist unfassbar schnell.
Na gut, Michael Johnson ist mit dem Laufstil, hat jahrzehntelang den 400-Meter-Weltrekord gehalten.
Ja, so ein bisschen Michael Johnson, ja, stimmt.
Also soll Schlimmeres passieren, als mit dem Laufstil so schnell zu sein. Was hat er? 8 Tore, 6 Assists mittlerweile, glaube ich?
Oder? Ja, super, du fragst mich jetzt wieder Fragen.
Nein, macht er nichts, ich sag's dir. 8 Tore, 6 ja. Assists mittlerweile.
Ja. Läuft gut.
Nein, stark und die Lieferinger, jetzt haben sie noch die Kapfenberger und dann bringen sie wahrscheinlich tatsächlich die Hinrunde mit nur einer Niederlage und die gegen Oster-Lustenau in die Winterpause.
Ja, das ist nicht schlecht, ja. Also das kann sich schon sehen lassen. Bin gespannt, wie sich das Team von René Aufhäuser dann auch in der Rückrunde weiterentwickeln wird, beziehungsweise welcher Spieler dann im Winter möglicherweise auch hochgezogen wird. Vielleicht gibt es ja auch im Winter auch schon ein paar Transfers oben bei den Salzburgern.
Glaube ich aber nicht.
Glaube ich auch nicht. Ich glaube es auch nicht. Ich glaube, dass man die Mannschaft halten wird, denn die haben alle Bock, auch in der Champions League noch weiterhin zu spielen. Ich gehe davon aus, dass es die Roten Bullen schaffen, in der Champions League zu überwintern.
Ja, ich auch.
Überwintern wird Austria-Lustenau auf jeden Fall auf Platz 1 bei unserem Power-Ranking. Heute allerdings nur auf der 3 und das, obwohl man 4:1 gegen die Young Violets Austria-Wien gewonnen hat. Man ist wieder back on track, hat ja auch die in der letzten Runde schon gewonnen. Tabakovic Doppelpack, ein emotionales Comeback von Daniel Tiefenbach nach fast einem Jahr. Gab es ein Comeback in Liga 2, hat dann auch getroffen, hat man auch gesehen, wie schwer scheinbar auch diese Zeit war. Und, aber lass uns noch ein bisschen über diesen Elfmeter sprechen. Hast du das gesehen, diese erste Aktion? Zu Beginn, 5. Minute, glaube ich, Young Violets. Also einerseits, für mich war es kein Elfmeter. Und dann diesen Elfmeter zu wiederholen, wieso?
Das ist eine gute Frage, ja.
Also ich frage mich nach wie vor, warum dieser Elfmeter schlussendlich wiederholt war. Wenn der Linienrichter gesehen hat, dass Sandali Conte da zu weit vorne war, also das waren ja, also Entschuldigung, da musst du jeden Elfmeter wiederholen.
Ja, das wäre sehr genau genommen offenbar.
Es war auf jeden Fall gut aus Sicht der Lustenau. Haris Tabakovic dann eben mit dem 1:0. Ich meine, der Sieg und die 3 Punkte, die gehen ja eh in Ordnung, denn man hat die Young Violets schon sehr, sehr dominiert auf der Gegenseite. Nächste Niederlage für die Jungfeilchen wird knapp. Also momentan auf einem Abstiegsrang. Auch da darf man gespannt sein, wie sich die Situation bei der Austria weiterentwickelt, vor allem wenn jetzt der Insignia komplett alles übernimmt. Harald, das wird ja passieren, oder?
Ja, definitiv.
Also, das für ein Vorstoß?
Ja. Ja.
Einfach eine Schlagzeile oder was?
Es gibt viele Menschen dieser Tage, die viel spannende Sachen sagen zu ja. diversen Dingen.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Man muss nicht immer allen Gehör schenken.
Ja, aber ich habe es ganz, ganz interessant und eigentlich auch amüsant gefunden. Mhm. Machen wir weiter. Weniger amüsant, dafür sehr, sehr stark war die Hinrunde vom FAC. Mhm. Und das katapultiert die Floridsdorfer in unserem Power-Ranking auch auf Platz 2. Man hat jetzt gegen die Juniors mit 1-0 gewonnen. Und ganz ehrlich, da hätte man auch gut 3-4 Tore machen können. Aber Nicolas Polster hatte was dagegen. Der hat da alles wegpariert, bis auf diesen einen Treffer von Patrick Puchecker. Und es ist die beste Hinrunde der FAC-Geschichte. Und
ich glaube, die haben keine Lust auf eine Winterpause. Ne? Wir haben von den letzten 5 Spiele 4-0 gewonnen. Die werden immer eiskalter und immer stärker. Patrick Buchegger übrigens mit 3 Toren. Seine beste, torreichste Profisaison jetzt schon.
Ja, auch ein Transfer, der einfach komplett auch, also der super harmoniert. Der scheinbar eben auch in dieses Abwehrgerüst von Alexander Gizow und Mitja Möritz reinpasst. Man darf nicht vergessen, 11 Gegentore. 11 Gegentore nur der FAC. Damit die beste Defensive. Die Floridsdorfer, die vor knapp 2 Jahren 9 Tore gegen Ried kassiert haben am letzten Spieltag, haben jetzt in 15 Runden nur 11 Tore kassiert.
Weil sie nicht gegen Ried gespielt haben.
Ja, das vielleicht auch, aber da waren auch ein paar hochkarätige Gegner mit dabei und ja, einfach nur Chapeau, FAC gefällt uns sehr gut. Da gibt es ja heute auch das FAC-Trikot zu gewinnen. Mhm. Es gehört einfach mal honoriert und natürlich auch die FAC-Fans beschenkt. Beschenkt hat uns auch der SQ Ertelglas am Stetten mit dem 6. Sieg in Folge. Sie sind wieder auf unserer Pole Position des Power Rankings. 5-2 gegen Rapid. Man hat mal wieder Gegentreffer kassiert, ja, und trotzdem unfassbare Moral bewiesen. Ähnlich wie der FC Liefering.
458 Minuten, wenn ich es recht im Kopf habe, hat die Torsperre angehalten, bis Bernhard Zimmermann da dazwischen gegrätscht ist. Zweimal in Rückstand, dann 5-2 gewonnen. Wer soll die derzeit aufhalten? Und vor allem wieder in der Schlussphase dann noch einmal 3 Tore nachgelegt.
Das ist es, ja. Und auch wieder guter Move von der Trainerbank aus. Du hast nämlich mit Wale Moussa Ali und Fredriksen 2 Joker-Tore reingebracht, die dann eben auch entscheidend waren, um auf 5-2 zu stellen.
Hat es ein Siegermannschaftsfoto gegeben und wie? Nein. Hat Wale Moussa Ali drauf?
Das warte reagiert. Mal. Ja, pass mal auf. Ich meine, die letzte Woche, das war wirklich sehr amüsant, aber dadurch, dass er selbst auch getroffen hat, gehe ich davon aus, dass er schon etwas mehr gefeiert hat. Aber nein, da sehe ich jetzt leider nichts.
Schade.
Ja, wirklich schade, aber vielleicht das nächste Mal bitte wieder, liebe Amstettener Medienabteilung, ein Siegerfoto eurer Mannschaft nach einem Sieg. So, das ist unser Power Ranking. Amstetten auf jeden Fall auf Platz 1. Wir machen noch eine kurze Pause und machen dann weiter mit den Spielern im Fokus.
Ich kann nur jede Woche dasselbe sagen.
Jeder so quasi fickrig ist auf der
Liga 2.
Was?
Bitte? Was für Wort kann ich sagen? Fickrig, ja.
Und die Lehre ist ganz klare Lehre ist.
Ich schon auch, Liga 2.
Wann hast du das erlebt? Wo hast du das erlebt? In Österreich?
Derjenige, der was Österreicher ist, kann stolz sein auf das, dass er Österreicher ist.
Ach, das ist mir relativ wurscht.
Wer sagt
das?
Ich kann nur jede Woche dasselbe sagen.
Ich schon auch, Liga 2.
Ach, das ist mir relativ wurscht.
Das hat mit Respekt nichts zu tun. Nichts zu tun. Nichts zu tun. Es tut mir leid. Nichts zu tun.
Amstetten war gerade unser Thema und es ist auch jetzt unser Thema, denn unser erster Spieler im Fokus, beziehungsweise mein Spieler im Fokus, ist Philipp Schellnegger. Der erlebt in dieser Saison nämlich eine wahre Leistungsexplosion. Doppelpack plus Assist gegen Rapid 2. Mittlerweile hat er 7 Tore und 3 Assists in dieser Saison. Zum Vergleich, er hat damit bereits mehr Tore erzielt als im GRK-Trikot. Da waren es nämlich 6 Treffer in 53 Spielen. Harald, wie erklärst du dir das? Ähnlich wie in der letzten Episode bei Stefan Feiertag.
Erstaunlich, weil er beim GRK 53 Spiele gebracht hat für 6 Tore. Erstens mal hat er, glaube ich, offensiv sehr viele Freiheiten, die sich jetzt da eher erst im Laufe der Saison entwickelt haben in Amstetten, weil er davor als Rechtsverteidiger teilweise auch aushelfen musste. Und der hat halt einfach einen Lauf. Ich glaube, der die Brust ist da, um dann die Chancen reinzumachen, die er sonst vielleicht eher mal nicht reingemacht hätte.
Wir haben beim Philipp natürlich selbst nachgefragt, wie erklärt er sich diesen momentanen Lauf?
Ich habe einfach eine Weiterentwicklung gemacht und bin vor dem Tor einiges kaltschnäuziger geworden. Und ja, ich glaube, dass das eigentlich ein großer Unterschied ist zu meinen vorigen Stationen. Ja, ich glaube, dass wir in einem Städten eine extrem coole Partie haben, eine super Mannschaft haben. Wir haben ein extrem gutes Teamgefüge, sonst wären wir auch nicht so weit fahren. Und dass das schon alles mitspielt, dass es jetzt bei uns eigentlich generell so gut läuft, da in der Mannschaft und auch bei mir nachher.
Also ähnlich wie Stefan Feiertag redet er auch von dieser guten Stimmung im Mostviertel im Team vom SK am Stetten. Man muss aber auch fragen, was hat eigentlich ein Jochen Fallmann für magische Hände bzw. Entscheidungsfähigkeiten? Denn im Endeffekt holst du Stefan Feiertag nach Amstetten, dann funktioniert er auf einmal im Mostviertel. Du holst Philipp Schellnecker ins Mostviertel und er funktioniert auf einmal. Ähnliches ja damals auch schon bei David Peham passiert. Hat er einfach genauso dieses Fingerspitzengefühl, um Spieler zu entwickeln, beziehungsweise etwas in Spielern zu sehen, was andere Trainer oder Vorgänger nicht gesehen haben?
Ja, wollte gerade sagen, ja, zweiteres. Wahrscheinlich, vielleicht sieht er in den Spielern Fähigkeiten und Möglichkeiten, die andere bisher übersehen haben. Ja.
Denn auch nochmal der Vergleich zur Vorsaison, die komplette Defensive ist jetzt nicht neu aufgestellt, aber in der Vorsaison die Schießbude der Liga nach dem SV Horn und jetzt ist man nach dem FAC die zweitbeste Defensive. Also Jochen Fallmann und Amstetten, it's a perfect match. So kommt es zumindest mir vor.
Scheint so.
Also, viel mehr hat da der Harald nicht mehr dazu zu sagen. Wir haben aber nochmal beim Philipp nachgefragt, was sind so seine Pläne für die kommenden Jahre? Wo sieht er sich in 5 Jahren? Und wer ist sein fußballerisches Vorbild?
Ja, schwer zum sagen, wenn ich in die Zukunft schauen kann, aber auf jeden Fall glaube ich, ich habe noch sehr viel Potenzial und das ist einmal mein größtes Ziel, ich möchte den bestmöglichen Fußball für mich selbst spielen, mich noch einiges weiterentwickeln und dann schauen, wo die Reise hingeht. Ich möchte auf jeden Fall noch nach oben, wo es hingeht, werde ich dann sehen. Ja, schwer zum sagen, jetzt der Vorbild, für mich ist einfach der Lionel Messi der beste Spieler, weil es unglaublich ist, was er mit dem Ball Spiel für Spiel macht.
Ja, damit bin ich jetzt schon der größte Philipp Schellnecker-Fan, denn er ist Fan von Lionel Messi. Harald, es ist mal wieder der Name Lionel Messi genannt worden.
Hat am Wochenende ein Tor geschossen,
oder? Hat am Wochenende sein Wahnsinn. Erstes Ligue 1-Tor geschossen.
Jetzt keine Rekorde mehr brechen.
Wir sind am Weg. Was?
Was?
Er holt den Ballon d'Or. Er holt den Ballon d'Or, Harald.
Also von und dem übergibt es ihm dann wen?
Er holt den Ballon d'Or. Entschuldigung. Also wollen wir jetzt wieder über Cristiano Ronaldo und Messi sprechen?
Find,
also
wo ist im Moment der Manchester United?
Spielen die gegen Abstieg?
Wir sollten über Philipp Schellnecker sprechen.
Ja, Philipp Schellnecker natürlich.
Um den geht es jetzt. Was glaubst du? Ich glaube, der macht seine 15 Tore am Ende der Saison.
Ja, ist auf jeden Fall auf einem sehr guten Weg. 15 Tore werden es nicht werden. Er wird, glaube ich, mehr in die Assist-Rolle auch schlüpfen und Stefan Feiertag wird dann in der Rückrunde richtig bomben. Das ist jetzt so meine Vorhersage. Aber ja, es läuft einfach sehr gut beim SK Amstetten und ich glaube, ähnlich wie beim FAC, die würden jetzt gern noch etwas länger spielen und die Pause etwas verschieben. Denn vor allem, wenn du jetzt in so einem Flow bist, ist natürlich das Schlimmste, was dir passieren kann, eine Winterpause. Und das ist in diesem Fall eben so. Mal schauen, ob vielleicht im Winter auch etwas passiert bei Amstetten. Haben sich ja doch einige Spieler auch in die Auslage gespielt. Und bin ich interessant. Bin mir aber auch ziemlich sicher, dass Jochen Fallmann, egal was da auch im Winter am Transfermarkt passieren sollte, er wird wieder die richtige Mischung finden. Denn Amstetten und Jochen Fallmann, it's a perfect match. Harald, wer ist dein Spieler im Fokus?
Mein Spieler im Fokus heute ist Levan Eloschwili von der Kapfenberger SV. Der junge Mann hat im Alter von 24 Jahren am Wochenende, du weißt es sicher, sein 100. Spiel in Liga 2 gemacht und hat das entsprechend und gebührend gefeiert, nämlich mit seinem ersten Doppelpack in seiner Profikarriere gegen den FC Blau-Weiß Linz. Levan Eloschwili hat eine sehr interessante Geschichte, finde ich. Der ist nämlich mit seiner Familie als Flüchtling, als Jugendlicher aus Georgien gekommen. Ist zuerst in Dreiskirchen angekommen, hat dann in ein, zwei Jahre in Wien gelebt, hat dort beim KSV Ankerbrot gespielt, den du sicher kennst und wo du sagst, Ankerbrot, Nachwuchsfußball, sagt mir was.
Nein.
Ich sagte, ja, natürlich, weil dort haben unter anderem Spieler wie Alex Borkovic, Venezia-Legionär, Michael Svoboda, René Felix, René Svette, Hartberg-Goalie, Christoph Saurer, quasi Rapid-Legende, haben auch dort gespielt bei dem Verein aus Wien-Favoriten, aber Levan Eloschwil ist dann recht bald mit seiner Familie nach Bruck übersiedelt, das ist dann schon mehr deine Gegend.
Nein, auch das nicht, aber okay.
Dort haben sie nämlich in einem Asylantenheim eine Wohnung bekommen. Und dann hat sich der junge Levan angeschaut, welche Vereine eigentlich dort in der Nähe sind. Und da waren einerseits Bruck, andererseits Kaffenberg. Er hat sich gedacht, der Bruck ist näher, gehe ich zu Bruck. Der Papa hat sich offenbar die Tabelle und die Liga-Zugehörigkeit angeschaut und dann hat gesagt, nein. Fahr nach Kaffenberg, also ist der gute Levan mit 2014 mit dem Fahrrad nach Kaffenberg gefahren und hat da ein Probetraining absolviert.
Wo hast du bitte diese ganzen Informationen her? Gute Recherche, wirklich.
Ja, jedenfalls hat er dann, als er sein Debüt für die zweite Mannschaft gefeiert hat, just gegen Bruck, hat er nach 10 Sekunden sein erstes Tor geschossen. Hat dann 2017 unter Robert Pflug mit 19 Jahren sein Debüt bei den Profis gefeiert. Hat dann aber schon noch eine Zeit lang gebraucht, um sich wirklich festzuspielen. Eigentlich ist er seit dem Restart nach dem ersten Lockdown, ihr erinnert euch, ich glaube mittlerweile, wie vielten haben wir jetzt? Vierten?
Im vierten, ja.
Da hat er sich dann endgültig eigentlich festgespielt in der Mannschaft und hat seitdem mehr oder weniger einen Stammplatz, hat jetzt sogar schon teilweise die Kapitänsbinde getragen. Großartiger Fußballer, finde ich, so ein bisschen Typ Straßenfußballer, Käfigkicker. Du blendest jetzt sicher irgendwann noch den direkt erzielten Eckball ein, der
genau
des Monats gewählt worden ist. War auch übrigens ein Rat von seinem Papa, der gesagt hat, probier's halt einfach einmal. Apropos, ich habe vorher von Fahrrad gesprochen. Er hat im April seinen Vertrag bis 2023 verlängert bei den Kaffenbergern und hat als Bonus einen E-Scooter bekommen vom Verein, weil Führerschein hat er immer noch keinen und er wohnt aber mittlerweile nicht mehr in Bruck, sondern in Kaffenberg und kann mit dem E-Scooter innerhalb von 5 Minuten beim Stadion sein. Ist ein sehr witziger, netter, redseliger Kerl, der auch schon, und jetzt schließe ich das Ganze auch schon wieder ab, 4-mal für die georgische U21 gespielt hat, nämlich 2017, 2018. Und sag mal, wenn der so weitermacht, kann ich mir gut vorstellen, dass da das A-Nationalteam bald mal
Dreimal hat er gespielt.
Nein, es waren aber 4-mal. Da hat Transfermarkt leider falsche Daten.
Bist du sicher?
Ja, zumindest hat der Kollege Levan Eloschwili von 4 Gegnern gesprochen und dem glaube ich da einfach einmal.
So, okay. Ja, okay, dann macht das natürlich Sinn. Nein,
extrem guter Typ und wenn der über Kaffenberg redet, merkt man einfach, der fühlt sich wirklich daheim und dem taugt das extrem, dass er dort
das
spielt.
Das wirkt auch, dass er wirkt auch so, dass er sich sehr mit den Kaffenbergern auch identifiziert und richtiger Publikumsliebling in Kaffenberg. Die Frage, die ich mir halt stelle, so wie du auch, Vertrag bis 2023, er hat vor allem in dieser Saison, aber auch schon in der Vorsaison aufgezeigt, wann macht er den nächsten Step?
Ich glaube, wenn er das Niveau dieser Saison hält, dann kann es gut und gerne im Sommer soweit sein. Ne?
Weil für mich war immer bei Kaffenberg, da haben viele immer über Paul Menzer und so gesprochen, aber rein vom, wie er den Ball bearbeitet, wie er sich am Feld auch gibt, wie er auch als Leader am Platz ist, Levan Eloschwili, hätte ich eigentlich immer, hätte ich ihn eher als kommenden großen Transfer der Kaffenberger gesehen. Und von dem her bin ich gespannt, wie die Karriere schlussendlich auch weitergeht, aber finde den Typ Levan Eloschwili auch sehr interessant und ich glaube, der wird schon noch seinen Weg Richtung Bundesliga machen.
Das ist ihm auf jeden Fall zuzutrauen und auch zu wünschen. Und eben, wie du sagst, ich glaube, der ist einer, der in der Kabine gut tut, vom Typ her.
Also, das waren unsere Spieler im Fokus. Wir machen wieder eine kurze Pause und dann geht's weiter mit der Ansapanier.
Geht's los? Jetzt würde ich nach der Reihe oben sagen, oder?
Viva la... Zwei. Viva la...
Spanisch.
Aber auch immer bereit bin, oder?
Okay, nochmal.
Viva la Liga 2.
Viva la Liga 2.
Viva la Liga 2.
Ja, herrlich.
Die Admiral, zweite Liga.
Live bei La Ola 1.
37 Punkte nach 15 Runden die Saison von Austria Lustenau ist natürlich rekordverdächtig. Seit der Einführung der Drei-Punkte-Regel gibt es nämlich nur ein Team, das einen Zähler mehr am Konto nach 15 Spieltagen hatte. Und das war die Admira 2010-2011 und die wird jetzt paniert. Bei den Südstädtern saß damals wer auf der Trainerbank?
Didi Kübauer.
Didi Kübauer war damals seine erste komplette Saison in dem Jahr davor von Walter Schachner übernommen. Ein Jahr
genau,
davor.
Im April, glaube ich, ungefähr.
Genau, April ist er damals gestanzt worden. Generell die Geschichte vielleicht nochmal ganz kurz zu zeigen. Das war ja so dieses Zusammenlegen von Schwadorf und der Admira damals. Der Admira ja eigentlich in der Regionalliga Ost und der ASK Schwadorf dann in der zweiten Liga mit Präsident Richard Trenkwalder, der hat das dann ganz also fusioniert und dann war man wieder in der zweiten Liga, hatte das Ziel, schnell auch wieder in die Bundesliga aufzusteigen. Da ist man in der ersten Saison gescheitert und dann gab es eben diesen Wechsel von Didi Küber, der von der Zweiermannschaft dann in die Kampfmannschaft aufgerückt ist. Und das war schon eine wirklich legendäre Truppe damals, die da aufs Feld geschickt worden ist. Vor allem die Spieler, die eigentlich nicht so viel gespielt haben, wie dessen Karrieren dann schlussendlich auch in den Jahren danach richtig durch die Decke gegangen sind.
Noch ein Wort zur Trainerbank, beziehungsweise überhaupt zu den Trainern in dieser Saison, weil ich es mal kurz angeschaut habe. Ich meine, Didi Küber bei der Admira, Adi Hütter in Altach, Nenad Bjelica in Wolfsburg, Martin Scherb in St. Pölten, Heimo Pfeifenberger in Grödig und Fredl Tata bei der Wiener.
Geil.
Und das in einer, was war das, 10er-Liga damals?
Ja.
Geht, ja.
Ja, aber hast du dir angeschaut, wer da alles auch nicht gespielt hat eigentlich bei der Admira oder beziehungsweise so gerade am Durchstarten war Maximilian Sachs, Stefan Schwab und ein Marcel Sabitzer mit 16 Jahren damals schon erste Profi-Einsätze bekommen.
Er hat dann im Jahr drauf, die Admira ist ja dann aufgestiegen, ne?
Ja.
Hat es dann auf Anhieb auf Platz 3 geschafft. Weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst.
Ja, da ist gefühlt jeder Aufsteiger in die Europa-Liga.
Ja, genau. Ja. Sind auf Platz 3 und da hat der Sabitzer schon ein bisschen mehr gespielt und dann haben sie Europacup gespielt. Da war ich in Vilnius mit der Admira, glaube ich. Wenn ich das recht im Kopf habe, da war Marcel Sabitzer dann so 17, 18 und da hat er dann schon gespielt.
Ja. Ja, und dann ist mittlerweile FC Bayern München. Aber den Anfang, den gab es eben damals bei der Admira. Fangen wir an mit der Panierung, Harald. Dann starten wir mit dem Torhüter dieser Saison. Er hat alle Spiele gemacht in der zweiten Liga, nämlich Hans-Peter Berger. Wechselte im Sommer 2010 aus Portugal zurück nach Österreich und hat dann auch wirklich seinen zweiten Frühling eigentlich erlebt.
Ja, und er hat dann, glaube ich, noch 3-4 Frühlinge. Der hat doch erst vor einem Jahr aufgehört, oder? Der war doch beim SAK in Salzburg. Ja. Ist er noch bis mit 40, glaube ich, fast, oder 39.
Ja, drei Jahre später mit Pasching Cupsieger geworden. Sicherlich sein
ja,
größter
Triumph. Ja, dann im dritten Frühling, ja.
Ja, und mittlerweile China-Legionär.
Genau, von seinem Ex-Teamkollegen Jungwong Seo.
Genau, ist er Tormann-Trainer in der zweiten chinesischen Liga bei Chengdu Better City. Finde ich einen geilen Vereinsnamen.
Ich meine, gut, der chinesische Fußball, puh. Mal schauen, welche Vereine da nächstes Jahr noch an den Start gehen können, wenn die Hälfte sich keine Stromrechnungen mehr leisten kann. Ja. Aber das ist jetzt zu viel Exkurs. Hans-Peter Berger, ÖFB, Nachwuchsrekord-Teamspieler. 75 Nachwuchsländerspiele für den ÖFB gemacht.
Echt? Ja. Das ist ja heftig.
Und als Goalie keine 1,80 groß.
Auch ja, das wollte ich nämlich gerade sagen. Ich glaube, das war dann eben auch das Problem von Hans-Peter Berger, dann so 5 bis 10 Zentimeter noch größer. Ich glaube, dann wäre die Karriere noch in ganz andere Sphären vielleicht gegangen. Weil ich glaube, da machen einfach viele Vereine auch einen Cut. Also ja, wenn du eine Körpergröße von 1,85, 1,90 vielleicht jetzt schon erreichst, dann bist du gar kein Thema mehr. Also zumindest jetzt in der Gegenwart, war vielleicht in der Vergangenheit noch etwas anders, aber auch klar, tut man sich eher schwer. So ein Torhüter, wie es damals in Mexiko Campos war, Campos war, wird es höchstwahrscheinlich in Zukunft nicht mehr geben.
Ja.
Ich glaube, der war 1,70, oder?
Ja, und die damalige Mode mit den kurzen Leiberl, die ist bis zum Handgelenk dran, das hat es jetzt nicht besser gemacht. Ja.
Weltklasse damals. Jorge Campos, machen wir weiter in der Verteidigung. Beginnen wir links mit Stefan Paller, damals 21 Jahre jung. Der war
Der ist da wirklich von Rapid 4-5 Jahre lang durchgehend nur verliehen worden.
Wahnsinn, oder? Ich glaube, eben der hat gefühlt ein Jahrzehnt bei Rapid gespielt, ohne dass er je bei Rapid gespielt hat.
Ja, also der ist davor schon an den FC Lustenau bzw. an
Dunajskastreder.
Ja, Dunajskastreder verliehen worden und dann 3 Jahre an die Admira verliehen worden.
Ja, war fußballerisch irgendwie immer so zwischen Bundesliga-Abstiegskandidat und zweite Liga-Kicker gefühlt.
Später war er dann, zumindest also nach diesen 3 Jahren, war er bei Rapid mal eine Saison, aber hat sich dann schlussendlich auch nicht wirklich etablieren können. Später WAC, SKN und dann, glaube ich, 2018 nach Thailand zu Buriram United und seit 2020 wieder zurück beim GAK. Stefan Paller hat also auch schon einiges erlebt in seiner Karriere. Einer, der auch viel erlebt hat, viele Rückschläge erlebt hat, ist unser Innenverteidiger Christopher Dibon. Der war damals 19 Jahre jung und schon der Kapitän dieser bunt gemischten Mannschaft eigentlich aus Routiniers und jungen Spielern.
Ja, Riesentalent damals. Hat er am Ende dieser Saison dann tatsächlich sein Länderspieldebüt gefeiert als
Zweitligist, ja.
Man muss sagen als Zweitligist, weil es war im Juni, da war die Admira quasi gerade Meister, aber noch nicht aufgestiegen, hat unter Didi Constantini ein Länderspiel gemacht, hat sogar getroffen gegen Lettland. Ich lehne mich jetzt aus dem Fenster und sage, es wird keins mehr dazukommen.
Ja, es ist schon bitter, wenn man bedenkt, wie da die Ausgangslage war. Er hat auch in dieser Saison die meisten Einsatzminuten gesammelt, ein Umstand, den man mittlerweile eigentlich gar nicht mehr sich vorstellen kann, wenn man an Christopher Dibon denkt, denn der ist auch mittlerweile seit 2014 bei Rapid, hat er in diesem Zeitraum aber knapp über 150 Spiele auch verpasst. Manchmal will der Körper einfach nicht so, wie es vielleicht der Geist oder das Talent es eigentlich einem mitgibt.
Ja, Wahnsinn, ja. Also ich meine, die Leidensgeschichte ist unglaublich. Ich weiß nicht, ich habe mir irgendwann einmal die Arbeit gemacht, wirklich durchzuschauen, wie oft der in seinem Leben verletzt ausgewechselt worden ist. Ich kann es nicht mal sagen, aber da ist eine völlig absurde Zahl rausgekommen. Ja. Also unglaublich. Ich bin gespannt, ob er jetzt seine Karriere fortsetzen kann oder nicht, weil ich glaube schon langsam...
Ob er es nochmal auch über die zweite Mannschaft versucht. Also ob er da nochmal über Rapid Wien 2, wo es ja schon auch den Plan gegeben hat, wo er auch gespielt hat. Oder? Hat er in dieser Saison eine Partie, hat er, glaube ich, gemacht. Ob er vielleicht diesen Weg nochmal geht. Ich würde es ihm auf jeden Fall wünschen. Christopher Dibon, damals einer der Leistungsträger der Admira Aufstiegsmannschaft 2010-2011. Einer, der vielleicht schon eher in Vergessenheit geraten ist, ist Daniel Drescher. Auch der damals sehr jung, sehr junge Innenverteidigung, die da Didi Kübauer aufs Feld geschickt hat. Aber klar, er kannte die beiden Spieler eben auch schon aus der zweiten Mannschaft der Admira. Sprich, die waren da eben schon über einen längeren Zeitraum auch eingespielt. Ein richtiges Admira Eigenbauspieler von klein auf, hat eigentlich dort alles durchgespielt und seit 2018 beim SKN. Mittlerweile aber jetzt nicht mehr wirklich Stammpersonal.
Genau, Daniel Drescher. Man muss dazu sagen, eigentlich war es ja fast der Innenverteidiger-Trio, weil Richie Windbücher muss man da auch dazu zählen. Der hat ja am Anfang war der verletzt im Herbst, hat dann im Frühjahr zwischendurch Daniel Drescher verdrängt gehabt, hat sich dann aber durch ein paar Eigenfehler wieder aus der Mannschaft selbst buxiert. Und die drei, Drescher, Dibon und Windbichler, haben wir seit der U17 gemeinsam gespielt bei der Admira. Aber Drescher war so ein bisschen Kübauer-Liebling, oder? Ich meine, der hat ihn dann zum WAC mitgenommen, hat ihn dann nach St. Pölten mitgenommen. Also der hat bei 3 Vereinen unter Didi Kübauer gespielt. Und war... Ja, ich meine, der ist so ein bisschen Innenverteidiger alter Schule, oder?
Ja, also, hätte ich auch so unglaublich gesehen.
Unglaublicher Riegel. Also der Windbichler war mehr der Fußballer, der das Aufbauspiel besser beherrscht hat, aber Daniel Drescher hat halt alles weggeräumt, was daherkommen ist.
Einer, der noch einen Platz findet in dieser Viererabwehrkette, ist der Routinier in der Defensive neben Hans-Peter Berger, dem Torhüter, nämlich Gernot Blasnecker, damals als 32-Jähriger in dieser Saison eben die Erfahrung auch in diese junge Abwehr reingebracht. Kam 2009 nochmal zurück nach Österreich, hat er diese Zwischenstation in Griechenland bei Ergodelis, hat ihm scheinbar sehr gefallen, habe ja auch damals auch bei unserem Format vereinslos über diese Zeit gesprochen, aber auch die Zeit bei der Admira ist natürlich sehr prägend gewesen für Gernot Blasnecker, beendete dann schlussendlich auch in der Südstadt 2013 seine Karriere und ich glaube, da kann man sehr positiv auch zurückblicken aus Blasnecker Sicht.
Durchaus. Ist für mich ein bisschen ein Phänomen. Also wenn ich so an Österreichs Fußball um die Jahrtausendwende denke, gibt es für mich so die großen sechs, oder? Aus der Rapid, GRK, Sturm, aus der Salzburg und FC Tirol.
Genau,
oder?
Ja.
Und er hat bei vier davon gespielt, mit aus der Rapid, GRK und aus der Salzburg.
Ja, stimmt.
Das können nur wenige, sehr, sehr wenige von sich behaupten.
Ja, und dann eben auch nochmal so diesen schon einen geilen Abschluss einer Karriere, wenn du dann nochmal einfach nochmal aufsteigst,
ja,
und eben
Fall,
dann
ja
auch mit der Admira nochmal ins internationale Geschäft einziehst. Also tadellose Karriere von Gernot Blasnecker.
Also ich glaube auch, dass er und Hans-Peter Berger für die Entwicklung dieser jungen Innenverteidiger schon eine sehr große Rolle gespielt haben.
Ja, ich glaube, der ist auch generell, glaube ich, auch sehr wichtig gewesen, auch beim GRK die jungen Spieler da auch zu integrieren. Glaube ich, schon ein sehr bedacht, dass es in der Mannschaft einfach auch passt, dass auch die Harmonie besteht. Und ich glaube, dann solche Typen brauchst du natürlich auch in einer Mannschaft, vor allem wenn so viele Junge mit dabei sind. Wenn wir schon davon reden, Routiniers, dann darf er natürlich in dieser Mannschaft auch nicht fehlen. Er war das Um und Auf im Mittelfeld bzw. im Offensivspiel. Patrick Jeschek, unfassbare 18 Tore hat er in 35 Saisonspielen gemacht. Also der hat dann nochmal seinen zweiten Frühling, ähnlich wie Hans-Peter Berger, erlebt, nachdem es ja bei Salzburg die Jahre davor eher nach unten gegangen ist.
Ja.
Formkurven. Ich meine, dann war er eben jetzt nicht mehr so die erste Wahl.
Ja, gut.
Da war die Konkurrenz viel größer.
Ja, waren natürlich andere Namen in Salzburg, aber für mich ja nach wie vor der beste Kunstrasenspieler, der in Österreich gespielt hat.
Das stimmt natürlich, ja. Die Geschichte war damals ja auch Wahnsinn.
Ja, Patrick Jeschek ist Legionärslegende in Österreich. 350 Bundesligaspiele gemacht. Und da gibt es nur zwei Legionäre und einer davon ist ja dann im Laufe der Zeit sogar Österreicher geworden, die mehr in den Beinen haben. Der eine ist Nona, also beide sind Österreicher geworden, oder? Steffen Hofmann.
Ja.
Und Trouble Schaffer.
Mit welchem Verein verbindest du aber Patrick Jeschek am ehesten? Das ist so ein Typ, da hast du auch wieder mehr Vereine zur Auswahl. Für mich ganz klar Tirol.
Für mich auch. Ich verbinde mit Patrick Jeschek, aber ich glaube, die Geschichte habe ich eh schon mal erzählt. Der war ja dann zwischendurch bei der Austria, als die Tiroler, als denen nicht so gut gegangen ist, hat ihn die Austria geholt, dort war er komplett verhasst bei den Fans, weil er, glaube ich, irgendwie mit dem FC Tirol nach wie vor geliebäugelt hat. Und da hat es irgendeine Partie gegeben, wo die Fankurve von Anfang an Jeschek rausgeschrien hat und der ist, glaube ich, Herbert Boraska hat ihn, glaube ich, nach 19 Minuten ausgewechselt oder so. Ja.
Schön. Tolle Stimmung.
Ja, okay. Aber ja. Aber ich glaube, bei allen anderen Vereinen hat er einen guten Eindruck hinterlassen, wo er war.
Ich glaube, ich auch.
Finde auch witzig, der hat, glaube ich, in den letzten vier Jahren, die er dann in Österreich bei der Admira war, einfach Interviews verweigert.
Ja, wirklich, wieso?
Durch die Bank. Hat einfach keinen Bock gehabt.
Ja, auch mal eine Ansage, wieso auch nicht. Also zumindest sieht er das dann auch so durch, dass er keinem ein Interview gibt.
Ja, dann
also
tatsächlich wäre niemandem ein Interview geben.
Ja, dann finde ich es wieder gut. Wenn du das wirklich bei jedem Medium so durchziehst, wieso nicht? Das ist deine eigene Entscheidung im Endeffekt. Machen wir weiter im Mittelfeldzentrum mit Bernhard Schachner. Damals 24 Jahre jung gewesen. Auch Admira Eigenbau.
Mit 6 Jahren zu Admira gekommen.
Genau, also der hat das auch von der Pike auf in der Südstadt eigentlich alles kennengelernt, das Profigeschäft. Und war auch nur in diesem, ich würde es jetzt mal sagen, Trenkwalder-Universum unterwegs. Eben auch bei der Trenkwalder Admira, aber auch in Schwadorf kurzzeitig mal engagiert gewesen. Musste sehr früh dann schon seine Karriere beenden.
Genau, hat mit der Achillessehne, ich glaube, ein paar Operationen hinter sich gehabt, aber es hat dann einfach leider nicht mehr funktioniert. Schade, noch ergänzend vielleicht erwähnt, weder verwandt noch verschwägert mit Walter Schachner und dennoch hat er den Spitznamen Schoko getragen.
Okay, das ist natürlich aufgelegt. Wenn dann der Trainer auch noch Walter Schachner ist, dann
ja.
Da ist der Weg kurz zu diesem Spitznamen. Machen wir weiter mit einer richtigen Admira-Legende, mit einem Urgestein, mit Daniel Tott. Mhm. Hat damals auch eine überragende Saison gespielt, 7 Tore in 30 Spielen, damals auch noch sehr jung. Hat dort in der Südstadt dann eigentlich seinen eigentlichen Herzensclub erst gefunden.
Genau, und ist denen über ein Jahrzehnt treu geblieben. Also dem hat man wirklich im Admira-Dress beim Erwachsenwerden zuschauen können.
Ja, 2009 begann seine langjährige Karriere und erst 2020 verließ er dann auch die Südstädter. Seit 2020 in der Regionalliga Ost unterwegs bei Stripfing und seit dem Sommer beim SC Neusiedl. Dazu später vielleicht mehr. Machen wir weiter im Mittelfeld. René Schicker. Auch der, was hat denn der eigentlich für eine Karriere hingelegt? Also René Schicker ist für mich...
Ein bisschen Wandervogel.
Meine, der ist mit 25 Jahren ist er zu Admira gegangen, ist er gewechselt. Und was hat der davor schon alles erlebt? Der war bei Leoben, der war beim GRK, der war bei Austria Salzburg, der war in der Schweiz beim FC St. Gallen, hat da, dort auch gemeinsam gespielt mit Benedikt Akwegbu, der damals auch in der Schweiz gespielt hat, und beim FC Kärnten. So richtig sesshaft ist er dann allerdings erst in der Südstadt geworden.
Genau. Hat er nicht dann mit der Chica quasi am Trikot hinten gespielt, eine Zeit lang?
Chica?
Also C-H-I-C-A.
Boah. Ach so, meinst du? Ja, ich glaube, ja.
Da war irgendeine Geschichte. Aber ja, war, glaube ich, für einen Trainer auch nicht immer der einfachste Charakter. War tendenziell einer, der auch wenig auslassen hat und für jeden Spaß zu haben war. Jetzt wiederum weiß er, wie das ist von der anderen Seite, weil er ja jetzt seit Jahren als Trainer arbeitet und inzwischen ab Winter in der Regionalliga Mitte angekommen ist. Er beerbt nämlich bei St. Anna am Eigen Tomislav Kocian.
Wirklich? Ja. Ah, ja, stimmt, das war in der Woche.
Ja, genau.
Stimmt ja. Also er war jetzt
bei USV Hof,
ja?
War davor auch bei der Admira, glaube ich, Co-Trainer der Juniors und war Nachwuchstrainer bei der Wiener Viktoria. Aber der hat schon einen ordentlichen Karrieresprung gemacht.
Ja, geil. Bin ich gespannt, wie das weitergeht. Die Trainerkarriere von René Schicker könnte auch ganz interessant sein. War auf jeden Fall auch in dieser Saison damals entscheidend für die Südstädter. 8 Tore in 31 Spielen erzielt. Und jetzt kommen wir zum Sturmduo und beginnen. Exotisch. Ledesma. Kam erst im Winter, aber der hat dann gleich wieder funktioniert. Ist ja davor unter Walter Schachner eigentlich gegangen worden, ist vom Kader gestrichen worden und hat dann schlussendlich auch die Südstadt verlassen. Ein Jahr später ist er wieder zurückgekehrt und hat sofort eben wieder reingepasst ins Gerüst von dann eben die Kübauer.
Genau, Fräulein Ledesma.
Das hört sich an.
Heißt halt, Fräulein. Ja, aber er heißt halt so, ja. Ja. Didi Küber hat davor irgendwie sich zum ersten Stürmer kommen noch, aber für den Stürmer daneben hat er sich schwer entscheiden können. Da hat er mit Markus Hanickel, Mirit Topzagic und Günter Friesenbichler drei Mann so mehr oder weniger regelmäßig eingesetzt. Ich glaube, einen 6-mal, einmal 7, einen 7-mal, einmal einen 8-mal starten lassen. Ist aber irgendwie mit niemandem glücklich geworden und dann ist im Winter Ledesma gekommen und hat dann seinen Teil beigetragen, vor allem in Richtung Assists. Getroffen hat er gar nicht so viel.
Ja, 4 Tore in 13 Spielen, ich glaube 8 Assists hat er gemacht in der Rückrunde, also da war er schon auch noch beteiligt, dass es dann schlussendlich auch geklappt hat mit dem Aufstieg. Ich finde ja trotzdem diese Zwischenstation zwischen den beiden Admira-Zeiten bei Herediano, war ja in der ersten kostarikanischen Liga unterwegs und hat jetzt ja nicht irgendwo nur im Mittelfeld gespielt, sondern hat es sogar ins Meisterschaftsfinale geschafft. Also ist dann im Finalspiel, hat man zwar verloren, aber trotzdem mit Herediano ist er Vizemeister in Costa Rica geworden.
Ja, der war ja in seiner Heimat jetzt kein unbekannter Mann, also der hat 22 Länderspiele gemacht im Laufe der Jahre. Mir bleibt in Österreich nichtsdestoweniger immer als kongenialer Sturmpartner von Leonardo beim SC Altach in Erinnerung. Das hat zwar nur ein halbes Jahr gedauert, diese Partnerschaft, aber
es war genial.
War spektakulär, ja.
Ja. Wo ist er dann? Leonardo ist er dann zu Salzburg gewechselt, oder?
Nein, der ist zu
Vitesse
Arnheim, glaube ich, ist er gegangen, nach Holland.
Aber er war damals großes Thema bei
Red Bull Salzburg. Der Austria war sich einig mit ihm eigentlich schon. Die Austria hat 1 Million gezahlt, aber dann ist irgendwas schief gegangen.
Leonardo. Geil, das ist so ein richtiges One-Hit-Wonder eigentlich, oder? Also von dem her danach nicht mehr viel von Leonardo gehört, aber diese eine Hinrunde, die war einfach magisch in Altach. Und magisch war auf jeden Fall auch die Saison von Benjamin Sulimani. 19 Tore in 34 Spielen, hat sich den Torjägertitel in dieser Spielzeit geholt und der war Stürmer Nummer 1.
Ja. Hat damals immer mit einem Salto seine Tore gefeiert, oder? Habe ich das recht im Kopf?
Nein, das kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber es ist damals blutjung gewesen mit 21 Jahren. Mhm. Tut mir da manchmal immer schwer, die ganzen Sulimanis einzuordnen und wer jetzt wer ist, weil es gibt ja doch drei Sulimanis.
Emin ist der Älteste quasi. Ja. Dann kommt Benjamin und dann Harun.
Ja, Emin ist für mich so der Rieder Sulimani.
Ja, aber der war doch länger bei der Austria.
Ja, aber gefühlt würde ich trotzdem sagen, dass er eher, den verbinde ich eher mit Ried.
Okay. Mit wem verbindest Benjamin Sulimani, der da gefühlt für 28 Vereine gespielt in seinem ja, Leben?
Mit Hertha Wels. Mit Hertha Wels, wo alles
das
begonnen
geht immer, ja.
Nein, also eher mit Admira würde ich schon sagen. Also klar, die Jahre danach waren dann jetzt nicht mehr so glorreich wie diese eine Saison, aber Quote hat. War jetzt nicht so schlecht. Er hat ja dann auch dazwischen eine Zwischenstation bei Viking in Norwegen gehabt. Mhm. Und aber so ganz hat es eben dann nicht mehr gepasst in der Bundesliga. Spielt aber noch immer. Weißt du, wo er spielt?
Ja, in Korneuburg, unweit von uns hier.
Genau, in der zweiten niederösterreichischen Landesliga Ost und hat dort unfassbare 13 Tore in 13 Spielen erzielt. Also
ist erst 33 Jahre alt.
21? Ja, stimmt.
Das ist wieso? Schon wieso spielt er dann? Gell?
Ja.
Weil ich es gerade offen habe, um die Sulimani-Brüder, um da niemanden da auszulassen. Es gibt dann natürlich noch Florim Sulimani. Das ist der jüngste Bruder und es gibt mit Mehdi Sulimani noch einen Cousin, der in Machtring spielt. Aktuell.
Wahnsinn. Das ist eine richtige fußballerische Dynastie, die Sulimani-Brüder, beziehungsweise die Sulimani-Familie. Das ist auf jeden Fall die ansabanierte Admira.
Sie haben damals ganz zum Abschluss noch ihren Aufstieg in der Passage gefeiert. Gibt sie noch? Weiß ich nicht, Edeldisco in Wien, für die nicht aus Wien sind.
Ja, die haben jetzt, glaube ich, als erstes zugesperrt, bevor der Lockdown verkündet
wurde. Okay, ja. Ich habe es klassisch.
Nicht, dass ich
alle Wiener Kicker
gehen in die Passage, glaube ich. Ja.
Und ich habe jetzt noch einmal kurz nachgelesen in der Vorbereitung auf diese Sendung. Ich habe mit Richie Windbichler nach der Meistersaison ein Interview geführt, weil sie da sich vorbereitet haben auf die U20-WM wo.
Ja.
Kolumbien, glaube ich. Und da hat er erzählt, Didi Kübauer hat ihnen bei der Meisterfeier schon gezeigt, wo der Bartl den Most holt.
Ja, sehr gut.
Und Didi Kübauer kann ich mir in der Passage nicht vorstellen, muss ich gestehen.
Kann ich mir auch nicht vorstellen, aber wenn wir jetzt schon so beim Thema sind, das war dein Lokal in Wien. Also wenn wir jetzt davon reden, okay, die Fußballer, die sind die ganze Zeit in die Passage abgetaucht, wo waren wir, wo warst du, Harald?
Ich war nie in Clubs, ich war mehr so in Pubs oder so unterwegs.
Ja, dann kommen jetzt, gerade jetzt haben alle Clubs und Pubs und alles Mögliche zu, da kann man Werbung mal machen, um einfach auch die Nachgastronomie ein bisschen wieder zu pushen.
Okay, als ganz junger Jugendlicher war ich so wie alle im Bermuda-Dreieck natürlich um den Schwedenplatz unterwegs.
Ja.
Dann war ich oft im Sparkies, weiß nicht, ob du das kennst, das ist hinterm Haushaus am Stephansplatz. Da gibt es 0,7 Liter Bier in lustigen Gläsern. Und dann halt diverse Irish Pubs. Da möchte ich jetzt keinen Namen nennen.
Weil
manche gehe ich immer noch und ich will nicht erkannt werden.
Ja, genau, ja, okay. Also würdest du jetzt noch so viel fortgehen? Also
nein.
Jetzt sowieso nicht, aber.
Aber jetzt die nächsten drei Wochen fix nicht.
Von dem her.
Und du, wie hat eure Dorfdisco geheißen?
Wie werden das schon geheißen? Ich weiß nicht mehr. Jackson war ich damals. Jackson, das waren immer so Metal-Lokale. Metal-Lokale, okay. Aber dann in Wien war eigentlich schon eher so Gürtel. Also Chelsea, B72 und vor allem, was mir eigentlich immer am meisten getaugt hat, war das Loft.
Okay, na, Chelsea war ich auch hin und wieder, aber ich habe immer zu weit weg gewohnt von den ganzen Gürtel-Lokalen. Das war so mühsam zu Hause kommen von dort.
Ja, okay, aber man. Betrunken im Taxi nach Hause fahren, was gibt's Lustigeres?
Ja, aber das hat vom Gürtel bis zu mir in den Südosten, das kostet 30 Euro.
Ja, gefühlt bist du ja sowieso kein Wiener, du bist ja Pseudo-Wiener. Ich bin mehr Wiener als du. Ist ja wurscht.
Boah, ja, gut. Nächster Programmpunkt, ja, gut. Bevor ich da ausfällig werde.
Das war auf jeden Fall die Ansabanier von der Admira, der Aufstiegsmannschaft 2010, 2011 mit einem kleinen Exkurs Richtung Nachgastronomie in Wien. Wir machen eine kurze Pause erneut und dann sind wir zurück mit, was machen wir dann eigentlich? Dann sind wir, glaube ich, bei...
Naja, wir haben Fakt-Zwar-Konferenz.
Und die Trikots.
Und Trikots und schauen wir, was noch passiert.
Passt. Also, bis gleich.
Was? Bitte?
Jungs und Mädels, ich schau Liga 2.
Was? Bitte?
Ich kann es ja nicht einmal lesen.
Was?
Bitte?
Moment, jetzt häng ich.
Lustig.
Ich schau Liga 2.
Ja, wurscht.
LOL 1 TV.
Derjenige, der was Österreicher ist, kann stolz sein auf...
Rot, Weiß, Geil!
Auf das, dass er Österreicher ist.
Wir können uns nichts davon kaufen.
Noch einmal, gell? Ich schau auch Liga 2.
Nein, das war sensationell, nicht sehr gut.
Und die Lehre ist, ganz klare Lehre ist, dass man so sein muss, wie er ist, sonst ist er der nicht.
Und da sind wir auch schon wieder zurück. Zwarer Konferenz Episode 43, unser Episodentitel Zurück in die Zukunft. Und jetzt kommen wir wieder zu euren Fragen. Fakt Zwarer Konferenz. Ein paar sind reingekommen. Jetzt vielleicht nicht so viel wie in der letzten Episode, aber dafür qualitativ sehr, sehr gute Fragen, Harald, wie ich finde. Und ich würde gleich mit der Frage vom Stefan Weiß beginnen. Mhm. Meine Kids gehen in den Kindergarten. Wenn ich sie später beim Studium besuche, ist Wacker Innsbruck zurück in der Bundesliga oder noch am Weg dorthin?
Ich rechne jetzt einmal, sagen wir mal, 20 Jahre in die Zukunft.
Ja.
Oder? Wenn die Kinder jetzt für die Kinder in den Kindergarten gehen, wenn sie 3, 4, 5 Jahre alt sind, mit 23, 24, 25, sei denn sie sind Genies, werden sie noch studieren. In den letzten 20 Jahren hat der FC Wacker eine Pleite, 4 Aufstiege und 3 Abstiege hinter sich gebracht. Deswegen schwer vorherzusehen.
Also ich würde tippen, es ist alles möglich von Liga 1 bis 3. Such's dir aus. Vielleicht gehen sich sogar alle drei Ligen während des Studiums aus.
Genau, also.
Da ist schon einiges drin bei Wacker, aber vielleicht brauchen auch die Kinder länger beim Studieren. Das kann ja auch sein. Wer will denn das Studium auch in 6 Semester wirklich zu Ende bringen? Also Entschuldigung, also ja, absoluter Schwachsinn. Studienabbrech halt.
Aber Gegenfrage, was sollen deine Kinder studieren? Das würde mich interessieren. Also nicht deine, Hannes, sondern also, die von Stefan Weiß.
Ja, das will mich auch. Publizistik, oder? Kann irgend sowas
in der sicher genauso zukunftsträchtig in 20 Jahren auch noch.
Ja, ja, okay. Du hast auch Publizistik studiert, oder?
Nein.
Okay, ich. Ja, wurscht, aber abgebrochen. Machen wir weiter.
Ja.
Johnny Wilder, bitte um eine Episode, welche Mannschaft aus wirtschaftlicher Sicht aufsteigen will und kann. Das haben wir schon ein paar Mal durchgenommen, lieber Johnny. Von dem her will ich da jetzt gar nicht so eingehen. Austria Lustenau, kannst du schon mal merken, das wird höchstwahrscheinlich auch aufgehen. Die haben Bock drauf, die haben die Pläne, um infrastrukturell da jetzt nochmal alles so zu adaptieren, damit das auch Bundesliga-tauglich ist. Ansonsten, klar, Wacker Innsbruck, GAK, SK in St. Pölten und mal schauen, ob Amstetten vielleicht doch Bock hat. Ich bleibe dabei, für mich eine Mannschaft und ein Verein, den ich perspektivisch auch in der Bundesliga sehe, wenn vielleicht jetzt nicht im nächsten Jahr, aber in den nächsten 2, 3 Jahren, mark my words, Amstetten Bundesligist. Und eine weitere Frage, ja, ist ein Thema, das natürlich vorgestern aufgepoppt ist. Paparazzo Orange stellt sie, droht mit einem neuen Manipulationsskandal ein Imageverlust für den Fußball in Österreich? Und wenn ja, was können, müssen Liga und Vereine anders machen? Wer kommt aus der Regionalliga eventuell auch hoch? Wir wissen nicht, wie weitreichend dieser Skandal eigentlich auch ist.
Mein Gefühl und das, was man so hört, sagt mir, dass ich glaube, dass das eher nur die Spitze des Eisbergs ist von dem, was wir bis jetzt wissen über diesen Skandal und dass da leider Gottes noch sehr, sehr viel mehr kommen wird. Also ich will jetzt nicht sagen, leider Gottes mehr ans Licht der Öffentlichkeit dringen wird, weil Gott sei Dank dringt das ans Licht der Öffentlichkeit. Aber ihr wisst schon, was ich meine.
Hat ja auch Daniel Todt heute auch ein Interview, glaube ich, der Kronenzeitung gegeben, der ja seit diesem Sommer neu beim SC Neusiedl ist, der Verein, der so ziemlich im Fokus dieser ganzen Anschuldigungen auch mittlerweile ist, der davon gesprochen hat, dass es die Situation momentan nur zum Weinen ist und das eigentlich nur mehr erbrechen könnte. Und das verstehe ich auch als Daniel Todt, der da lange Zeit eben auch in der Bundesliga unterwegs war und dann zu einem Verein wechselt, der dann eben auch so in ein schlechtes Licht gerückt wird. Also bin auch gespannt, was da in den nächsten Tagen, Wochen schlussendlich auch noch ins Tageslicht kommt. Die Frage, die ich mir trotzdem stelle, die sich auch viele der Liga 2 Community stellen, wie kannst du denn so eine Saison jetzt da weiterspielen? Wie kannst du da wirklich einen fairen Abschluss einer Saison irgendwie herbeiführen? Denn ich meine, wir sind mitten in der Saison. Das ist jetzt ja nicht ein Skandal, der irgendwie über Spiele behandelt, die vor 2-3 Jahren waren, sondern das ist die Gegenwart. Das sind Spiele, die vor ein paar Wochen noch stattgefunden haben.
Ja, also ich gehe davon aus, dass jetzt im Laufe der Winterpause, die Auslage ist ja schon in der Winterpause, das Bundeskriminalamt irgendwann an die Öffentlichkeit gehen wird mit ersten Infos und Details. Ja, dann muss man sich anschauen, welche Ausmaße das annimmt und wie die Landesverbände entsprechend entscheiden. Ne? Aber du sprichst es an, ne? Also da zu einer vernünftigen Wertung zu kommen, könnte sehr, sehr schwierig werden.
Ne? Also es sind sehr, sehr lange Wochen, die dem österreichischen Fußball da bevorstehen. Und ja, hoffentlich, ich meine, einerseits, wie du sagst, hoffentlich kommt alles ans Tageslicht. Hoffentlich ist es aber vielleicht nur die Befürchtung, dass es nur das Spitzel des Eisbergs ist. Und wird auf jeden Fall interessant sein. Wir bleiben auf jeden Fall natürlich auch dran bei La Ola 1. Und bei uns gibt es ja auch etwas zu gewinnen, Harald, nämlich dieses Trikot vom FC Juniors Oberösterreich mit allen Unterschriften. Die Bedingung war, ihr sollt uns auf Twitter einen möglichen kommenden Trainerkandidaten präsentieren, der Oberösterreicher. Und da sind einige reingekommen. Vor allem habe ich dann auch das nochmal so interpretiert, dass nur falsche Antworten gelten. Also von dem her sind ein paar nicht ganz ernst gemeinte Vorschläge auch mit dabei. Aber es sind auf jeden Fall viele Vorschläge mit dabei. Und Harald?
Ich darf jetzt ganz unmanipuliert quasi ziehen.
Du bist wieder.
Alle, die rausfallen, haben wir Pech gehabt.
Genau. FC Juniors Oberösterreich, dieses Trikot gibt's zu gewinnen und es gewinnt der Lugi schon wieder. Das gibt's ja nicht. Roland Linz, sein Vorschlag als neuer Trainer des FC Juniors Oberösterreich. Und ich finde es ja geil. Der Lugi hat jetzt zum zweiten Mal ein Trikot gewonnen. Ich glaube, hat er nicht geschrieben, dass er noch kein Trikot gehabt hat. Und jetzt da bekommst du auch dieses Juniors-Trikot. nachdem er ja schon das Wacker Innsbruck-Trikot vor ein paar Wochen gewonnen hat. Und Lugi,
wir kleiden dich quasi komplett neu ein da.
Genau.
In diesen Wochen.
Musst auf jeden Fall wieder mitmachen, denn heute gibt's wieder eine ganz schöne Wäsche zu gewinnen, nämlich das Trikot des FAC, momentan das Team der Stunde, gemeinsam mit dem SKU Ertelgas am Stetten, die Floridsdorfer, ich habe es ja schon mal erwähnt, mit der besten Hinrunde in Liga 2 der Vereinsgeschichte seit dem Aufstieg. Und was muss man dafür tun, Harald? Was muss man dafür tun?
Ein klein wenig reimen, aber wir wollen es euch nicht zu schwer machen und geben euch die ersten zwei Zeilen des Reims vor. Ihr komplettiert einfach diesen Reim und postet mit dem Hashtag Zweierkonferenz auf der Social Media Plattform eures Vertrauens. Die ersten zwei Zeilen sind: Rosen sind rot, der FAC ist blau. Und ich nenne einfach ein Beispiel, was ihr machen könntet. Das jetzt dann nimmer, haha. Rosen sind rot, der FAC ist blau. Das weiß jedes Kind von Penzing bis Neubau.
Na, schön. Ich habe Rosen sind rot, der FAC ist blau. Spätestens zu Weihnachten saufe wie eine Sau. Das ist mein Vorschlag.
Also die Latte liegt nicht so hoch wie bei mir, sondern. Ja.
Also irgendwie sollte es sich reimen und dann seid ihr auch schon mit dabei in der Verlosung. Ich muss auch ganz sagen, ich bin ein ganz großer Fan dieses Trikots. Einerseits die Farbe gefällt mir und ich finde, dass da der FAC vor allem in den letzten zwei Jahren, auch in der Vorsaison, hat mir das schon sehr gut gefallen und auch heuer wieder. Sehr, sehr stylisch, also macht mit und gewinnt möglicherweise dieses Trikot des Floridsdorfer AC. Harald, wir machen noch einmal eine ganz kurze Pause und dann gibt's wieder den Quotenfokus mit unserem Partner Admiral.
Werbung.
Ja.
Gut. Zum Abschluss gibt es nochmal unseren Quotenfokus und heute behandeln wir das kommende LOL1-Topspiel der 16. Runde, nämlich die Partie Vorwärts Steyr gegen den SV Horn. Gefühlt ein richtiger Abstiegsthriller. Vor allem, wenn man bedenkt, wie die Formkurve momentan beim SV Horn auch eher nach unten geht. 5 Niederlagen in Folge, nur 4 Punkte in den letzten 10 Spielen. Das schaut jetzt einmal nicht so gut aus, diese Tendenz bei den Waldviertlern.
Ja, ich meine, wenigstens haben sie jetzt gegen Liefering wieder mal ein Tor geschossen, beziehungsweise 2. Es war mit Joskun jetzt kein sonderlich überraschender Torschütze. War defensiv halt der Wahnsinn in diesen 5 Partien. Was waren es? 13 Gegentore kassiert, wenn ich das im Kopf da jetzt zu überschlagen versuche. Andererseits Vorwärts Steyr, wo es steil bergauf geht. Also die Trendwende ist tatsächlich vollzogen worden, oder?
Ich sehe es nämlich auch so. Ich meine, Steyr hat in den letzten 3 Runden mehr Punkte geholt als in den 12 Runden davor, nämlich 5 Punkte. Und die Zähler hat man eben jetzt auch nicht gegen Mannschaften aus dem hinteren Tabellendrittel geholt, sondern gegen Liefering und gegen St. Pölten. Zweimal remisiert, klar, Dornbirn in bereits einem Abstiegsthriller hat man 4:1 gegen die Rothosen gewonnen. Aber einfach, was mich positiv stimmt aus Steyrer Sicht, ist eben auch die Art und Weise, wie Fußball gespielt wird momentan. Und ich glaube, das schaut sehr gut aus, dass man da auf einem sehr guten Weg ist. Habe ich mir aber ganz ehrlich gesagt auch vom SV Horn gedacht zu Beginn der Saison. Deswegen frage ich mich, wie geht das, dass man so 2 komplett konträre Gesichter binnen 15 Runden zeigen kann? Denn der SV Horn war wirklich auch, das waren ja keine irgendwelche Glückssiege, sondern man hat da wirklich auch auf Augenhöhe mit größeren Teams agiert und zu Recht dann auch gewonnen.
Der Faden komplett gerissen, das ist wirklich seltsam. Aber ich sagte, warum Horn dieses Spiel gewinnt, oder zumindest nicht verliert. Sie haben schon 2-mal am Sonntag um 10.30 Uhr gespielt und beide Partien eigentlich gut. Einmal 1:1 gegen Rapid und einmal 3:1 gegen St. Pölten. Mhm. Und sie haben das erste Duell gegen Vorwärts Steyr in der Saison auch 2:1 gewonnen.
Ich sag's dir trotzdem.
Alles spricht für den SV Horn.
Ja, ein Fakt habe ich noch, der eigentlich für Vorwärts spricht, denn in Steyr ist zu Hause noch ungeschlagen gegen den SV Horn. Man hat 2 Remis geholt in der Vorsaison, gab es einen Sieg gegen die Waldviertler, bislang 7 Duelle, eben nur ein Sieg bislang auch vom SV Horn. Wir blicken nochmal auf die Quoten, also Quote für einen Sieg von Steyr 2,3, für ein Remis gibt es die Quote 3,6 und für einen Auswärtssieg vom SV Horn, da sind die Quoten momentan bei 2,7. Also es bleibt auf jeden Fall spannend in Liga 2, auch in der unteren Tabellenhälfte. Am Sonntag dann live ab 10.15 Uhr die Partie Vorwärts Steyr gegen den SV Horn.
Werbung Ende.
Gut. So, und jetzt werden sich natürlich viele fragen, erst wo sind meine Tops und Flops der bisherigen Hinrunde?
Erst Hannes, wo sind die Tops und Flops, die unsere User alle postet haben?
Die gibt's nächste Woche, denn es gibt einen ganz großen Zwarer-Check, also wir lassen euch nicht alleine in dieser schwierigen Zeit, denn es gibt bereits eben keine Wochenpause, so wie wir das sonst eigentlich immer machen, also diesen 2-Wochen-Rhythmus, sondern wir starten natürlich nach der letzten Runde des Jahres auch noch einen ganz großen Zwarer-Check, wo wir wirklich jeden Verein nochmal unter die Lupe nehmen. Wir werden nochmal Noten verteilen, oder?
Ja, wahrscheinlich haben wir ein Team der Herbstsaison auch.
Team der Herbstsaison, um Gottes Willen, ja. Also da spielen sich verrückte Szenen dann ab in einer Woche. Also dürft ihr auf keinen Fall vergessen, da auch dann wieder reinzuklicken.
Ja, wir machen es auch rechtzeitig fertig, bevor der Lockdown aufgehoben wird, weil es wird eine 8-Stunden-Sendung.
Ja, das glaube ich auch. Und da kommen natürlich dann auch eure ganzen Inputs, die ich auch jetzt am Wochenende auf Twitter abgefragt von euch. Auf Twitter abgefragt habe von euch, so passt, glaube ich, grammatikalisch einigermaßen, also sind auch wieder gute Inputs da reingekommen, aber bitte nur her damit, mit den Informationen, eure Tops, Flops, Spieler der Saison, Tor der Saison, alles Mögliche auf Twitter, Hashtag Zwarer-Konferenz, wir nehmen das alles mit in der kommenden Zwarer-Konferenz, dem großen Zwarer-Check Episode 44, aber das soll schlussendlich auch gewesen sein. Harald, du bekommst das vorletzte Wort.
Wir müssen uns dann noch überlegen, was wir für eine Silvester-Episode machen.
Ja, ich weiß, ja. Das ist nicht das vorletzte Wort.
Das war nicht das vorletzte Wort.
Ja, das stimmt. Wir haben schon ganz viel Inputs auch von Paparazzo Orange bekommen.
Ja, das sind überhaupt ein paar spannende Inputs reingekommen. Ich bin gespannt, wofür du dich bereit erklärst.
Was heißt wir? Also hätte ich da die alleinige Macht zu entscheiden, was reinkommt in die Zweiterkonferenz?
Nee, die technische Aufnahme musst du immer bewerkstelligen.
Ja, das ist
da und red.
Das stimmt. Aber da werden wir auf jeden Fall auch noch mit dem Danny darüber sprechen, über seine Ideen. Aber wir sind auf jeden Fall dran, auch dann um Weihnachten herum, vielleicht in dieser Weihnachtswoche, ein Special nach dem anderen rauszuschießen, bis es nicht mehr geht. Und also, seid auf jeden Fall gespannt. Und am Wochenende heißt es wieder Liga 2 gucken bei Laula 1. Bis dorthin, macht es gut, bleibt gesund und tragt es in die Welt hinaus. Viva la Liga 2. Ciao.
Ciao.
Was?
Bitte? Jungs und Mädels, ich schau auch Liga 2.
Was?
Bitte?
Ich schau auch Liga 2.
Was?
Bitte?
Ich schau auch Liga 2.
Du auch?
Nein, ich hab gewusst, die Frage kommt von dir.
Zweiterkonferenz, der Podcast zur zweiten Liga bei Laula 1.